Guten Abend und herzlich willkommen zu einem Breaking Media Spezial zur Frage, wer wird ORF-Chefin? 77 haben sich für den Posten beworben, 13 erfüllen die Kriterien des Stiftungsrats und 6 der aussichtsreichsten konfrontieren wir heute mit unseren und ihren Fragen in einer ersten TV-Diskussion der BewerberInnen. Heute vor Publikum, herzlich willkommen auch Ihnen fürs Dasein. Im Anschluss wird analysiert, wer von Ihnen ist imstande, den ORF aus der Vertrauenskrise zu holen und muss die Parteipolitik raus aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das diskutiere ich gleich im Anschluss mit hochkarätigen Medieninsidern und ORF-Stiftungsräten. Die Aufgaben für die neue ORF-Chefin oder den neuen ORF-Chef sind riesig und das sind die Menschen, die sie in Angriff nehmen wollen.
Clemens Pick. Er ist derzeit geschäftsführender Vorstand der Austria Presseagentur und gilt als Treiber von digitaler Transformation am Medienmarkt. Markus Breitenecker. Er war zuletzt Vorstand und COO bei ProSiebenSat.1. Der Gründer von Puls4 blickt auf 30 Jahre TV-Erfahrung zurück. Eva Schütz, die Herausgeberin des Online-Portals Express, war davor als stellvertretende Kabinettschefin im Finanzministerium für die ÖVP tätig. Lisa Totsauer, sie ist aktuell Magazinchefin im ORF und seit knapp 30 Jahren im ORF tätig und bewarb sich bereits 2021 als Generaldirektorin. Johannes Lacher, der Medienmanager war zuletzt in der Führungsriege von HBO International. Unterstützung hat er von Warner Bros. Präsident und Ex-ORF-Chef Gerhard Zeiler. Katrin Zierhut-Kunz. Aktuell ist sie Geschäftsführerin von ORF3. Sie war 1995 Bezirksrätin für die FPÖ.
Danke allen fürs Dasein. Ich bin mit manchen in der Runde per Du, mit anderen per Sie. Wir haben uns jetzt für diese Runde, nachdem es eine Wahl ist, dazu entschlossen, mit allen per Sie zu sein. Das vielleicht vorweg. Beginnen wir aber mit der Ausgangslage. Vorwürfe der sexuellen Belästigung, Diskussionen über politischen Einfluss und ein Sparkurs in Millionenhöhe setzen den ORF unter Druck. Gesucht wird daher nicht nur eine neue Führung, sondern eine Antwort auf die Frage, wie viel Reform verträgt und braucht der ORF?
Der ORF sucht eine neue Spitze und die Entscheidung fällt in einer Phase massiver Krise. Nach dem Rücktritt von Ex-Generaldirektor Roland Weißmann wegen Vorwürfen sexueller Belästigung, die er bestreitet, steht das größte Medienhaus Österreichs unter Druck. Es geht um Führungskultur, politische Einflussnahme und die Rolle des Stiftungsrats.
Der Fisch stinkt vom Kopf, das heißt, man muss mit der Struktur ganz oben beginnen. Diese Form des Stiftungsrates, Publikumsrates und auch des Direktoriums ist komplett überholt. Ein Stiftungsrat mit 35 Personen, hallo? Wie schaut es in großen, wesentlich größeren, börsennotierten Unternehmen aus? Also ich würde provokant in den Ring werfen, es reicht vollkommen, 9 Stiftungsräte zu haben. Und vielleicht einen Dreiervorstand und nicht eine Alleingeschäftsführung, wie es derzeit noch gesetzlich ist.
Der Ruf nach Reformen wird lauter. Gefordert wird mehr Unabhängigkeit und weniger politischer Einfluss bei der Bestellung der ORF-Spitze.
Sie braucht eine Person, die zum einen die Unabhängigkeit des ORF gewährleistet, das heißt kein Misstrauen, was politische Nähe zu Parteien betrifft. Und andererseits braucht es eine Person, die bestimmte Visionen in den ORF mitbringt.
Gleichzeitig wächst der wirtschaftliche Druck. Digitalisierung, Streaming-Konkurrenz und Sparzwang verschärfen die Lage für den ORF deutlich. Interims-Generaldirektorin Ingrid Thurnherr warnt, weitere Kürzungen würden an den Grundfesten rütteln. Auch das Publikum werde das spüren. Bereits jetzt läuft ein Sparpaket über 104 Millionen Euro. Im Zentrum stehen deshalb Reformen bei Kontrolle, Struktur und Führungskultur.
Die Fälle von Machtmissbrauch, die in den vergangenen Jahren publik gemacht wurden, die dürfen sich nicht wiederholen. Das heißt, die Compliance-Richtlinien des ORF müssen auf jeden Fall verbessert werden.
Für den ORF wird die Wahl der neuen Spitze damit zur Grundsatzentscheidung. Über Unabhängigkeit, Glaubwürdigkeit und die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Es gibt also viel zu tun. Hier sitzen nun 6 Hochqualifizierte. Es gibt aber auch an allen Kritikpunkte und die wollen wir jetzt in der ersten Runde thematisieren. Und Herr Bick, ich möchte mit Ihnen beginnen und das Stichwort Unabhängigkeit aufgreifen, das im Beitrag jetzt am Ende gefallen ist. Sie gelten seit langem als Favorit, aber eben auch als Kandidat des ÖVP-Generalsekretärs Nico Marchetti, der sich klar für eine Bewerbung Ihrer Person ausgesprochen hat, und auch als Kandidat des ÖVP-Bundeskanzlers Christian Stocker. Jetzt haben Sie sich diese Empfehlungen und Zuschreibungen vielleicht nicht ausgesucht, aber sie liegen nun mal am Tisch. Können Sie da noch als unabhängiger Kandidat auftreten?
Ja, absolut. Ich stehe seit 10 Jahren an der Spitze der Austria Presseagentur. Die APA ist die nationale Nachrichtenagentur Österreichs und eine der größten unabhängigen freien Redaktionen des Landes. Die APA und ihre Reputation steht für Glaubwürdigkeit, Neutralität, Ausgewogenheit. Und niemand, der in irgendeiner Weise politisch in irgendeiner Parteinähe wäre, würde 10 Jahre lang diesen Job aushalten und machen können. Es stimmt, man wird derzeit in dieser unter Anführungszeichen ORF-Wahl, es ist ja eigentlich eine Bestellung, teils von der Politik, teils von Medien vereinnahmt. Das ist offenbar Teil des Spiels, das sehr, sehr unangenehm an dieser Stelle ist. Aber die gute Nachricht ist, wir haben alle als Kandidatinnen und Kandidaten vor, als Unabhängige hier ins Rennen zu gehen. Und ich denke, ein so breites Kandidatinnen- und Kandidatenfeld ist ja auch schon die beste Immunisierung gegen eine Art Geschmäckle, wie man es im Westen Österreichs nennt, dass hier etwas nicht sauber abgehen könnte. Und ich habe derzeit überhaupt keinen Eindruck, dass hier etwas noch nicht gut oder glatt läuft.
Okay, wir schauen uns den Bestellprozess gleich noch näher an. Frau Totzauer, ich möchte zu Ihnen kommen. Sie sind jetzt seit knapp 30 Jahren beim ORF, sind also in diesen bestehenden Strukturen groß geworden, haben dort Karriere gemacht und Sie stammen auch aus dem System, das jetzt viele kritisieren. Es gab jetzt vielfach den Ruf nach einer Person von außen, um einen Neustart zu schaffen. Braucht es nicht eine Person von außen, um einen Neustart hinzukriegen?
Ich verstehe sehr gut den ersten Reflex, wenn ein großes Problem da ist. Wir brauchen jemanden von außen, jemanden, der unbeschädigt ist, um hier einen Neustart zu gewährleisten. Wenn wir beim zweiten Mal hinschauen, sehen wir, dass es das Schwierigste ist überhaupt. Weil es ist notwendig zu wissen, wo ist welcher Missstand? Wie hängt welches Problem, welches Thema miteinander zusammen? Wenn ich das nicht weiß, brauche ich viel zu lange, um zu begreifen, an welchen Hebeln ich zu drehen habe. Und wenn Sie sagen, 30 Jahre im ORF, dass ich 30 Jahre im ORF bin, das ist kein Zufall. Das ist eine Berufung und es ist für mich ein Auftrag. Es ist der Auftrag, genau in diesen Neustart und in diese Reform hineinzugehen. Und ich sage noch ein weiteres wichtiges Argument. Wenn wir uns transformieren, ist es ein Unterschied, und zwar ein erheblicher Unterschied in der Frage des Erfolges, ob wir es schaffen, uns von innen heraus zu reformieren oder ob wir von außen eine Verordnung drüber stülpen. Das ist ganz entscheidend, wie die Belegschaft damit umgeht.
Stichwort Belegschaft. Herr Breitenecker, Sie haben den ORF jahrelang herausgefordert, haben jetzt über Jahrzehnte Privatfernsehen in Österreich aufgebaut und groß gemacht und dabei den ORF auch immer wieder scharf kritisiert. Glauben Sie, dass man Ihnen innerhalb des ORFs genügend vertraut, dass man Sie als Chef akzeptiert?
Ja, ich glaube das, weil ich verschiedene Phasen durchlebt habe. Ich war immer jemand, der im Privatfernsehen auf Qualität geachtet hat. Ich wollte immer Qualitätsjournalismus machen. Aber vor 15, 20 Jahren hat es keine ausländischen Medien, kein Social Media gegeben. Da war das ein Konkurrenzverhältnis zwischen ORF und Privatfernsehen. Aber ich darf für mich in Anspruch nehmen, dass ich einer der Ersten war, der vor 10 Jahren gesagt hat, aufgrund des massiven Drohpotenzials von Social Media und den internationalen Giganten brauchen wir Kooperation statt Konkurrenz im österreichischen Markt, müssen also als Private zusammenarbeiten mit dem ORF. Und seit 10 Jahren arbeiten wir sehr gut zusammen. Ich habe seit 10 Jahren nicht mehr den ORF als Feindbild, was früher mal möglicherweise der Fall war. Feindbild war es nie, aber halt ein Konkurrenzverhältnis gesehen. Ich habe propagiert eine kooperative Medienordnung. Wir haben mit dem ORF zusammen Projekte gemacht, wie zum Beispiel das 4 Game Changers Festival, wie zum Beispiel zusammengearbeitet im Streaming-Bereich. Das heißt, ich glaube, dieses Konkurrenzverhältnis, dieses Gegeneinander ist von gestern. Wir müssen zusammenhalten, zusammenarbeiten und Public Value organisieren, das heißt Qualitätsjournalismus im Sinne des Gemeinwohls.
Die Kooperationen werden wir uns auch noch anschauen. Das ist auch ein Thema, das in mehreren Konzepten vorkommt, wie die ausgestaltet sein können. Schauen wir noch. Frau Schütz, zu Ihnen. Sie haben das Online-Medium Express gegründet und sind dort Herausgeberin. Express hat eine Bilanzsumme, also ein Vermögensvolumen, wenn man so will, von 1,3 Millionen. Der ORF steht bei 1,1 Milliarden. Das ist fast das Tausendfache. Fühlen Sie sich der Größe des Unternehmens gewachsen?
Ja gut, ich habe jetzt nicht nur Express gegründet, sondern ich habe davor 10 Jahre selbstständig als Anwältin gearbeitet. Das ist jetzt in der Biografie irgendwie ein bisschen untergegangen. Ich habe Jus studiert und Anwaltsprüfung gemacht und auch Wirtschaft studiert und ich war auch in 2 Aufsichtsräten. Also prinzipiell ist das sicher eine große Herausforderung, ein Unternehmen mit so vielen Mitarbeitern zu führen. Aber es ist jetzt nichts, was mir von der Struktur unbekannt wäre, um diese Frage zu beantworten.
Herr Lacher, Sie haben internationale TV-Erfahrung gesammelt, waren jetzt die letzten Jahre in den USA, unter anderem im Management von HBO und Hulu gearbeitet, habt vor 30 Jahren selbst beim ORF mal gestartet. Jetzt sind Sie aber eben seit Jahrzehnten aus Österreich und damit auch aus der österreichischen Medienlandschaft und auch der österreichischen Medienpolitik draußen. Fehlen da nicht wichtige Einblicke, die jetzt die anderen hier in der Runde mitbringen?
Das glaube ich nicht. Ich war Österreich immer verbunden. Ich habe Österreich immer sehr aufmerksam verfolgt. In so einer internationalen Karriere wie meinen arbeitet man sich laufend in neue Märkte ein. Sehr schnell, sehr rasch. In Japan, im arabischsprachigen Raum. Das mache ich sehr schnell, das mache ich sehr gut, habe ich immer wieder bewiesen. Man umgibt sich mit den besten Köpfen aus der Region. Ganz, ganz wichtig, sein Team so zusammenzustellen, dass die besten Leute um einen herum sind. Und dann schafft man das. Was wirklich gemeint ist mit diesem, du bist nicht österreichisch genug, ist eigentlich das Fehlen von politischen Seilschaften und Beziehungen. Und da kann ich ganz klar sagen, da spiele ich nicht mit, das mache ich nicht, das will ich nicht. Und da haben Sie recht, das habe ich nicht.
Gut, wie wichtig die sind, besprechen wir auch gleich noch. Frau Ziert, davor komme ich noch zu Ihnen. Sie schreiben in Ihrem Konzept, mit meiner Kandidatur verbinde ich den Anspruch, den ORF strukturell weiterzuentwickeln und die journalistische Qualität nachhaltig zu stärken. Gerade diese Vertrauenswürdigkeit vom ORF 3, also da, wo Sie Geschäftsführer jetzt sind, hat jetzt in den letzten Wochen massiv gelitten, weil von bezahlten Deals zu lesen war, auch von bezahlten Serien und Interviews. Sind Sie vor diesem Hintergrund dieser Schlagzeilen die Richtige, um dieses Vertrauen wiederherzustellen?
Ja, absolut. Weil man muss sagen, diese Dinge, die da jetzt in die Zeitungen gekommen sind, vor allem in eine Zeitung gekommen sind, da kann man ja im aktuellen Regularium nicht viel kritisieren. Weil diese Lizenzkäufe, es hat genauso stattgefunden, wie es aktuell auch Usus ist, diese Lizenzkäufe im Gegensatz zu Koproduktionen, wo uns ja sämtliche Finanzierungsunterlagen immer offengelegt werden, sind schlichtweg Käufe, die dann getätigt werden, wenn die redaktionelle Abnahme erfolgt ist. Das heißt, diese Käufe werden zuerst geprüft, die Redaktion sagt, ja, das wollen wir kaufen, und dann wird ein Vertrag erstellt. Das heißt, und dieser Vertrag wird erstellt unter der Voraussetzung, ist auch vertraglich so geregelt, dass die redaktionelle Abnahme erfolgt ist. Ich gebe schon zu, man könnte in Hinkunft überlegen, ob man im Sinne der Transparenz auch dem Publikum gegenüber auch bei Käufen, also bei ORF sind 3 sind es in etwa 700 pro Jahr, bei Produzenten, wo man zumindest den Anschein haben könnte, dass werbliches oder sonstiges wirtschaftliches Interesse da ist, da noch genauer hinschaut und vielleicht noch mehr offenlegt, da Verbesserungen zu finden, spricht nichts dagegen.
Frau Totzauer, da haben Sie jetzt kurz die Augenbrauen gehoben. Das heißt, da stimmen Sie nicht überein?
Nein.
Bitte widersprechen Sie kurz.
Das wichtigste Gut, das wir haben, ist unsere Glaubwürdigkeit. Mhm. Ohne Glaubwürdigkeit gibt es kein Vertrauen. Wenn irgendwo auch nur der Anschein entsteht, dass ich Information kaufen kann, ist das ein No-Go und nicht verhandelbar. Das ist ein Schaden für die Glaubwürdigkeit in diesem Unternehmen. Das halte ich für undenkbar. Und jetzt sage ich Ihnen auch ganz offen hier, was mich hier ärgert. Ich habe in meinen letzten Jahren fast hunderte Dokus beauftragt. Und das, was ich immer gehört habe, ist, ich produziere viel teurer als andere. Ja, weil man sich nicht einkaufen kann. Und es hat natürlich immer einen Impact auf die journalistische Qualität. Und wenn wir alle, und ich glaube, da sind wir uns einig, für etwas kämpfen müssen, egal jetzt sogar ob ORF oder ein privates Medienhaus, ist immer für die Glaubwürdigkeit. Deshalb sehe ich das anders.
Mhm. Da darf ich vielleicht aufklären, den Unterschied zwischen Produktionen und Käufen. Bei den Produktionen läuft das absolut so, dass mit den Produzenten verhandelt wird, ein Finanzierungsplan ausgemacht wird und alles offengelegt ist und alles auch in der Schlusstafel offengelegt ist. Der Unterschied sind Käufe, Lizenzkäufe.
Schauen wir uns an, was der Rechnungshof uns dazu sagen wird.
Gerne, ich habe da keine Sorge. Und im Falle der Käufe, das weißt du sicher auch, läuft das komplett anders und die Finanzierungsunterlagen werden nicht offengelegt.
Dann kann ich es nicht kaufen.
Ja, beim ZDF kaufst du auch nichts und da prüfst du jede Finanzierung beim ZDF? Schaue ich mir an.
Gut, wir können es jetzt an der Stelle eh nicht ausdiskutieren. Ich glaube, die Standpunkte sind klar geworden und wir werden sehen, was bei der Prüfung rauskommt. Ich möchte zum Bestellprozess kommen. Der ist jetzt auch schon ein bisschen angesprochen worden. Der ist insofern spannend dieses Mal. Der oder die Beste soll zum Zug kommen. Das ist immer gleich neu, aber dass diesmal auch das europäische Recht vorschreibt, dass es eben diese Transparenzkriterien geben muss und diese objektiven Kriterien, nach denen ausgewählt wird. Ich möchte mit Ihnen über diesen Bestellprozess jetzt sprechen, auch wenn Sie ihn als Generaldirektorin oder Generaldirektor nicht beeinflussen können. Trotzdem interessiert mich da auch Ihre Haltung dazu. Herr Breitenecker, ich beginne mit Ihnen. Um ORF-Chef zu werden, muss man Networking-Termine wahrnehmen. Das haben Sie jetzt alle vielleicht nicht, Herr Lacher, kommen wir noch dazu, die letzten Wochen erlebt. Finden Sie es in Ordnung, dass der Bundeskanzler, wenn er vielleicht auch nicht am Ende entscheidet, aber trotzdem ein wesentliches Wort dabei mitredet, wer zum ORF-General oder der Generälin gewählt wird?
Das fände ich nicht in Ordnung, wenn er mitredet. Was ich aber in Ordnung finde, ist, wenn er sich interessiert für das Thema und zum Thema ORF und Medien Gespräche führt. Das habe ich gemacht. Er hat mir dabei klar und auch glaubwürdig gesagt, dass es ein unabhängiges, transparentes, faires Verfahren gibt, wo die unabhängigen Stiftungsräte entscheiden, unbeeinflusst entscheiden. Das ist die einzige rechtskonforme Art, das zu machen. Und ich glaube an das Gute und hoffe und will glauben, dass das auch so funktionieren wird.
Also dass er sich nicht involviert, sondern sich nur bei Ihnen informiert. Gut. Herr Lacher, Sie haben gesagt, Sie spielen da nicht mit. Haben Sie jetzt noch kein Gespräch mit dem Bundeskanzler Christian Stocker geführt in dem Zusammenhang oder schon?
Doch, ich wurde eingeladen zu einem Gespräch. Das war ein sehr gutes, freundliches Gespräch über den Medienstandort Österreich, über die Situation beim ORF und über die Aufgaben des neuen Generaldirektors. Das war's.
Was ist Ihr Eindruck, dass am Ende das beste Netzwerk zählt oder die beste Qualifikation?
Ich glaube, was mir versichert wurde, und das ist, dass es sich um einen freien, unabhängigen und nachvollziehbaren Prozess handelt. Die 35 Stiftungsräte, das sind ja hochintelligente Menschen mit Integrität. Die lassen sich ja auch nicht als Stimmvieh behandeln. Ja? Die wissen genau, wie die rechtliche Lage ist mit dem European Media Freedom Gesetz, dass sie persönliche Haftung tragen und sich hier nicht von parteipolitischen Interessen leiten lassen dürfen. Also ich vertraue in den Prozess. Wir werden sehen, wie es läuft. Es gibt Systemkandidaten, das ist ganz klar. Das kann man ableugnen, aber es ist ganz klar, wer die sind.
Wer sind die Systemkandidaten?
Einige davon sitzen auf dieser Bühne.
Zeigen Sie uns die?
Ich habe, der Herr Pick ist ein Systemkandidat, ganz klar.
Kurze Replik.
Also ich finde es eine bodenlose Frechheit, dass Sie jemanden, der 30 Jahre lang im Dienste des Journalismus steht, von außen betrachtet, dieses Urteil abgeben. Wir haben uns heute zum ersten Mal persönlich kennengelernt. Ich weiß selber, was in den Medien steht. Ich weiß auch, wo es herkommt. Ich persönlich habe mittlerweile viel eher den Eindruck, dass man mit mir einen hochqualifizierten Bewerber auf diese Art und Weise eliminieren will. Woher Sie das nehmen, ist mir rätselhaft und wirklich schleierhaft. Ich bin weder Teil einer Vorfeldorganisation. Ich war mein ganzes Leben lang politisch unabhängig und Sie gehen dieser Kiste auf dem Leim. Und das finde ich schade. Und wir wünschen uns alle diesen Prozess der Bestellung, dass er in einer transparenten Art und Weise passiert. Alle von uns wurden in gewisser Weise oder fast alle politisch punziert, das muss man einfach sagen. Das scheint offenbar Teil dieses üblen Spiels zu sein, aber es ist jetzt einfach einmal auch auf die Stopptaste zu drücken. Es ist entschieden, auch diese eigene Autonomie, die wir alle haben, auf diese wieder zu verweisen. Und wenn man dann die Konzepte anschaut, wird man, glaube ich, gut sehen, dass man frei entscheidet und handelt und auch in den nächsten Schritten darauf. Und ich nehme für mich in Anspruch, dass sowohl das breite Bewerberinnen- und Bewerberfeld als auch dieser europäische, durch europäische Normen geregelte Prozess ja ideal jetzt ist, weil jede Bestellung muss bis ins letzte Detail gut begründet werden. Und das gibt mir eine starke Sicherheit zu wissen, wo meine Stärken liegen, auch im Unterschied zu anderen Kandidatinnen und Kandidaten. Aber hier jemanden abzustempeln, abzuqualifizieren, halte ich für ziemlich unangebracht.
Ist es aber so, dass Sie natürlich aus der Politik ganz direkt Zuspruch erhalten?
Ja, ja, aber schauen Sie, da bin ich ja auch machtlos. Und andere erhalten von Medien und von anderen Parteien den Zuspruch. Ich habe mir diesen Zuspruch nicht ausgesucht.
Gut, ich glaube, diese Standpunkte sind klar. Ich möchte zu Ihnen kommen, Frau Zierhut. Sie haben im ORF Karriere gemacht, sind jetzt in einer Führungsposition als Co-Geschäftsführerin von ORF 3. Würden Sie sagen, dass das ohne politischen Rückenwind passiert ist?
Ja, das kann ich deswegen erklären, weil Sie ja in Ihrem Intro schon gesagt haben, ich war Bezirksrätin. Ja, das ist richtig. Das ist jetzt 37 Jahre her. Das war ich in meiner Studienzeit und das ist auch eine sehr interessante Erfahrung gewesen, im Bezirksparlament da zu sitzen. Dann habe ich als Steuerberaterin gearbeitet, habe die Steuerberaterprüfung und dann gab es eine Annonce in der Presse, die Presse, Tageszeitung, Leiter Rechnungswesen gesucht und auf die habe ich mich beworben. Und ohne irgendeinen Rückenwind, es wusste nicht einmal irgendjemand davon, habe ich diesen Job nach zwei Hearings bekommen. Und die weiteren 10 Jahre hatte ich auch Führungspositionen inne. Und keiner hat gewusst, in welche Schublade man mich tun soll. Also ich bin schon diesen Weg, diese 18 Jahre gegangen und bin das aufgrund meiner Kompetenz geworden und aufgrund dessen, dass ich auch den öffentlich-rechtlichen Auftrag immer erfüllt habe. Und ich fordere gerne alle auf, die mir das nicht abnehmen. Reden Sie mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Das heißt, Sie wehren sich auch gegen diese Zuschreibung, dass Sie eine Personalreserve der FPÖ wären?
Ja. Ja.
Gut. Frau Trotzauer, auch Sie haben Karriere gemacht im ORF. Würden Sie sagen, es ging ganz ohne politischen Rückenwind?
Sie haben vielleicht meinen Lebenslauf besser unter Kontrolle. Wann bin ich ZIB1-Chefin geworden? Meine Tochter war
2007,
eines Kleinen, ich glaube 2007.
Stimmt.
2007. Okay. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Wenn ich jetzt sozusagen meinen eigenen Entwicklungs- und Veränderungsprozess anschaue. Das war in einer Situation, also ich habe angefangen im Landesstudio Niederösterreich. In der Sekunde ist man dann Flutschlade auf, weil wir haben als Österreicher das Bedürfnis, wir müssen mal jeden zacki zacki in eine Lade hinein tun, weil wenn man in der Lade drinnen ist, dann weiß man genau, wie man das handeln muss. Eh klar, ist er rot, ist er schwarz, ist er blau, diese Laden brauchen wir.
Und kommt somit sind Sie die Freundin von Frau Mikl-Leitner, ne?
In flutscht hier rein in die Lade und geht schon. Und dann war die Situation, ich war damals schon Chefin von Dienst bei der Zeit im Bild und habe den gesamten Relaunch-Prozess geleitet. Und dann ist eine Neustrukturierung gekommen und dann hatten wir einen rot zugeordneten Chefredakteur, einen rot zugeordneten Info ORF 2, auch Info ORF 1 dort zugeordnet. Dann war ein großes Problem, ein Männerüberhang und ein Rotüberhang. Und ich wurde ZIB1-Chefin. Hinterher habe ich dann mitbekommen, aha, es war die Notwendigkeit einer schwarzen Frau. Das war ein Moment, wo ich sehr wohl realisiert habe, das ist ein Thema. Immer alles nach einer Proporzlogik aufzuteilen, einzuordnen und das fehlt uns, das brauchen wir noch. Ich habe aus dieser Situation hinterher wahnsinnig viel gelernt und wahnsinnig viel mitgenommen und sehe auch, wie schwierig es ist, in dem System dem auszuweichen, In dem Augenblick, wo natürlich bei einer Ausschreibung klar ist und dann redet der mit und der Stiftungsrat ruft an, weil man das braucht etc.
Also Sie würden dem Herrn Pick zustimmen, dass sozusagen Zuschreibungen von außen kommen, die man sich selbst nicht wünscht?
Es gibt natürlich Zuschreibungen von außen, für die man nichts kann und dennoch sind sie auch ein Problem.
Gut. Ich möchte jetzt, weil wir ein bisschen auch das abkürzen müssen, Sie bitten erstmals, Ihre Ja-Nein-Tafeln zur Hand zu nehmen. Es hat jeder so eine Tafel und wir werden, um es abzukürzen, einige Fragen schlichtweg mit diesen Tafeln lösen. Glauben Sie, dass mit dem momentanen Bestellprozess der oder die beste Generaldirektorin wird? Bitte die Karte in die Kamera zu Ihrer Brust halten, damit wir es sehen. Alle vertrauen dieser Wahl, das ist doch schön. Dann behalten Sie doch bitte die Tafeln gleich bei sich. Wir werden nämlich das Thema wechseln, aber wir werden die Tafeln gleich nochmal verwenden. Es ist so, ich habe es vorhin schon gesagt, Sie werden den Bestellprozess des Generaldirektors, der Direktorin nicht beeinflussen. Allerdings haben Sie schon die Aufgabe in dieser Position, den ORF vor politischer Intervention zu schützen. Und werden dafür verantwortlich sein, wie viel politische Intervention der ORF ausgesetzt ist. Deshalb die Frage in die Runde. Berichtet der ORF im Großen und Ganzen fair und ausgewogen? Ja oder nein? Okay, hier haben wir 5-mal ein Ja, 1-mal ein Nein bei Frau Schütz. Eine kurze Erklärung dazu, bitte.
Ich glaube, dass sehr viele Menschen den Eindruck haben, dass es nicht besonders fair und ausgewogen ist. Und wenn man sich das Ergebnis der letzten Betriebsratswahlen anschaut, dann sieht man auch, dass sie eine sehr deutliche, nämlich eine über 2/3 Mehrheit an Mitarbeitern geben, die rot oder grün zugeordneten Listen wählen. Also insofern ist das jetzt wenig verwunderlich und das schlägt sich für viele Zuschauer. Ich möchte das jetzt gar nicht, das ist der subjektive Eindruck, den sehr viele Menschen haben, dass diese Berichterstattung nicht unbedingt immer ausgeglichen ist. Da gibt es jetzt viele Beispiele, wo man sagt, das war nicht wirklich objektivierbar und das ist einfach der Eindruck, den sehr viele Zuschauer mittlerweile gewonnen haben. Nachdem der öffentlich-rechtliche aber für alle da ist und nicht nur für die, die sich im politischen Spektrum wohlfühlen, wäre es, glaube ich, sinnvoll, wenn man sich das mal genauer überlegen würde, was für einen Eindruck man auf den Zuschauer macht. Ich möchte jetzt keinem einzigen Redakteur oder Redaktion unterstellen, dass das aus Absicht passiert, aber es ist etwas, wenn Sie heute eine Umfrage machen, ist der ORF objektiv, dann werden Sie wahrscheinlich eine große Menge an Menschen bekommen. Ich glaube, es gibt auch einen, dann sind es über 50%, sagen, nein, das ist nicht der Fall und das ist ein Thema, dem sich der ORF oder der nächste Generaldirektor, Direktorin des ORFs wird annehmen müssen, dass einfach die Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit, auch in Bezug auf die Unabhängigkeit, zurzeit sehr enden wollend ist.
Glaubwürdigkeit, Unabhängigkeit, tendenzielle Berichterstattung, da werfen wir jetzt 3 unterschiedliche Dinge in einen Topf. Das eine, was ich mal gleich sagen muss, es stimmt nicht, dass 50% der Meinung sind, der ORF ist nicht objektiv. Das ist einfach nicht richtig. Es ist richtig, dass wir ein Thema haben im Bereich Glaubwürdigkeit. Das wird aus verschiedenen, das haben wir auch selbst verschuldet in den letzten 3 Monaten, massiv mitbetrieben. Das ist vollkommen klar und selbstverständlich gibt es immer Dinge, wo wir sagen, und da können wir in der Information besser werden und hier haben wir ein Thema und da sollten wir einen Schrauben drehen und wir haben vergessen, dorthin zu hören. Das ist vollkommen richtig, dass es hier Themen gibt und Bereiche gibt, wo wir Luft nach oben haben. Die Frage war, ob wir mehrheitlich nicht objektiv sind. Und wenn wir jetzt alle unsere Informationsformate durchdenken, dann sage ich definitiv ja.
Aber das Thema Glaubwürdigkeit hat jetzt überhaupt nichts mit den Vorkommnissen der letzten 3 Monate zu tun, weil wenn man sagt, dass die Berichterstattung nicht ausgeglichen wird, dann hat das nichts damit zu tun, ob der ORF-Generaldirektor mit einer Mitarbeiterin chattet. Das sind 2 völlig zu unterscheidende Themenbereiche und das eine ist Glaubwürdigkeit im Sinne vielleicht, wie wird ein Unternehmen geführt, hat aber nichts damit zu tun, wie man die Information, die aus dem ORF kommt, einschätzt. Also das würde ich schon ganz grob auseinanderhalten.
Vor allem die Frage war ja im Großen und Ganzen. Und im Großen und Ganzen ja, aber wo sicher Aufholbedarf besteht, und das hat mit den letzten 3 Monaten überhaupt nichts zu tun, ist die Nähe an der Bevölkerung, die Nähe an den Menschen, die Themen aufzugreifen, die die Menschen berühren. Leistbares Wohnen, wirtschaftliche Themen, Migration und so weiter, Integration, all diese Themen, Bildungssysteme, die aus allen Ecken und Enden platzen. Also ich glaube, es geht Deswegen habe ich sie mit Ja beantwortet, weil das Gros ja. Aber ich bin auch der Meinung, dieses Thema haben wir schon länger als 3 Monate, dass wir einfach näher zu den Menschen rücken müssen. Und da haben wir ein bisschen einen Lag.
Jetzt ist es so, dass die FPÖ, der Sie ja früher mal zumindest angehört haben, sehr stark kritisiert, was der ORF macht. Er spricht im Zusammenhang mit dem ORF immer wieder von linken Staatsfunk ohne Bildungsauftrag, Intrigantenstadel oder Rotfunk. Können Sie dieser Kritik was abgewinnen?
Nein, weil ich habe es ja gerade gesagt, also im Prinzip im Gros der Berichterstattung bin ich der Meinung, dass wir unabhängig und ausgewogen berichten. Aber in der Themenauswahl müssen wir näher zu den Menschen dort, wo sich das Leben abspielt, einfach hin. Und dort sind wir aktuell nicht wirklich immer zu Hause.
Das heißt, Sie würden den ORF und die MitarbeiterInnen des ORFs vor so einer Kritik auch schützen und sie schützend vor das Team stellen?
Ja, absolut. Wir haben großartige Journalistinnen und Journalisten, die im Übrigen auch mittlerweile in vielen Bereichen ziemlich ausgebrannt sind. Also, und ich würde zum Beispiel auch, um das jetzt vielleicht auch noch zu nennen, wir haben eine ziemlich falsche Verteilung unseres Headcounts. Wir haben wirklich großen Stress im Bereich des Journalismus. Wir haben keine einzige Investigativabteilung. Also da sind uns zum Beispiel Printmedien extrem voraus. Dafür haben wir eine Vielzahl an Marketingmitarbeitern und so. Wir brauchen einen Fokus auf unsere großartigen Journalistinnen und Journalisten. Und
wo man quasi Geld rausnehmen kann, was man umschichten kann, schauen wir uns gleich an. Mich würde auch noch interessieren, was die Herren zum Thema Objektivität sagen. Wir machen aber eine kurze Pause, sind gleich wieder zurück. Zurück bei unserem Breaking Media Spezial zur Frage, wer wird ORF-Chefin? Wir waren gerade bei der Frage, ob der ORF ausgewogen berichtet. Und ich möchte nochmal die Kritik von Eva Schütz aufgreifen, die gesagt hat, es wird zu wenig ausgewogen berichtet. Es wird vor allem das Publikum rechts der Mitte zu wenig beachtet. Und diese Frage möchte ich an Sie weitergeben, Markus Breitenecker. Berücksichtigt der ORF das Publikum rechts der Mitte zu wenig?
Ein ganz wichtiges Gut ist die Unabhängigkeit. Und die Unabhängigkeit und die Glaubwürdigkeit des ORF ist in Mitleidenschaft gezogen. Ich glaube aber nicht, weil die Redaktionen nicht unabhängig und ausgewogen berichten, sondern weil wir diese Skandale erleben mussten, weil wir sehen den Politeinfluss, weil wir sehen Fehlverhalten auf Management-Ebene. Die Redaktionen im ORF, das ist mein Blick von außen, sind unabhängig. Und bei der Frage der Ausgewogenheit und der Unparteilichkeit, da habe ich einen sehr guten Eindruck. Man muss allerdings ständig daran arbeiten. Also man muss ständig daran arbeiten, dass es gute Guidelines gibt, dass es redaktionelle Richtlinien gibt, dass es eine gute Fehlerkultur gibt, dass man auch daran arbeitet, wenn Fehler passieren, wie die transparent gemacht werden, wie mit dem Redaktionsstatut umgegangen wird. Ich glaube, dass das eine permanente Arbeit ist, dann die man managen muss und die zu machen ist.
Aber Sie sehen im Moment keine politische Schlagseite.
Ich sehe keine politische Schlagseite im Großen und Ganzen. Im Großen und Ganzen. Es hat interessanterweise in Deutschland eine Untersuchung gegeben, einer Universität, ob ARD und ZDF eine politische Schlagseite haben. Da kommt raus eine leichte Tendenz links der Mitte bei ARD und ZDF, aber nicht dramatisch. Ob man das auf Österreich umlegen kann, weiß ich nicht.
Frau Totzauer, gibt es solche Untersuchungen? Schauen Sie sich das an?
Ja, natürlich.
Und Sie sehen sich genau in der Mitte?
Also es gibt keine Untersuchungen für Österreich, keine wissenschaftlichen, ernstzunehmenden Untersuchungen. Ich glaube, es ist nicht so sehr...
Ich wollte nur ganz kurz eine Frage, ob es eine Zahl dazu gibt in Österreich.
Sie können gleich weiterreden. Das, was wir machen, ist regelmäßig natürlich, dass wir, das ist gemeinsam mit... dem Demokratiebarometer, dass wir diese Dinge befragen. Wir haben Bereiche, beispielsweise, zum Beispiel wie die Flüchtlingskrise war, dass wir eine Linksschlagseite hatten, auch zum Höhepunkt der Corona-Krise. Wir sind jetzt wieder sehr in die Mitte hineingerückt. Wir sind da sehr stark auch hängen an politischen Situationen und Befindlichkeiten. Okay. Das, was wir oft machen, wir diskutieren dann einzelne Dinge, ÖVP ist empört, FPÖ ist empört, SPÖ ist empört, wie auch immer, und schauen dann immer auf das Einzelne und verlieren das Große. Mhm.
Bitte.
Ein auch wichtiger Aspekt, der jetzt über diese politische Frage der politischen Schlagseite hinausgeht, ist die Frage der Polarisierung in der journalistischen Berichterstattung. Qualitätsjournalismus ist für mich ausgewogen, faktengetreu, am Boden der Wahrheit berichtend. Und je boulevardesker ein Medium ist, desto schwieriger wird das. Das Schlimmste sind die Social Medias, wo wir überhaupt nur eine Extrempolarisierung haben, wo mit Fake News gearbeitet wird und wo wir sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass falsche Nachrichten, dass Extremismus und Polarisierung ganz offen zur Schau gestellt wird, erleben. Das heißt, im Vergleich dazu brauchen wir Qualitätsmedien, brauchen wir insbesondere Qualitätsmedien mit einem öffentlich-rechtlichen Auftrag und Objektivität. Und das macht der ORF sehr gut.
Ja, aber wir müssen uns kontroversiellen Themen schon ein bisschen mehr annähern. Nicht, weil es gibt kontroversielle Themen und die Lisa hat es vorhin angesprochen, das war Corona. Und das war oder ist die Flüchtlingskrise. Und da wäre vielleicht es auch gut gewesen, die unterschiedlichen sozialen, politischen Haltungen ein bisschen intensiver abzubilden. Also bei kontroversiellen Themen einfach ein bisschen mehr Mut, auch die unterschiedlichen Ansichten der Bevölkerung abzubilden.
Jetzt sagt die FPÖ ja oft, lassen wir noch kurz den Herrn Peter zu, der war noch gar nicht zu dem Thema, beklagt die FPÖ ja häufig, dass der ORF sie eben ungerecht behandelt. Finden Sie, dass die Redaktionen im ORF mit der FPÖ kritischer umgehen als mit anderen Parteien?
Also erstens möchte ich vorausschicken, dass die Redaktionen des ORF, wie ganz viele Redaktionen in Österreich, völlig unabhängig arbeiten können. Das ist ein Wesensmerkmal nach wie vor dieser österreichischen Demokratie, dass Redakteurinnen und Redakteure frei in diesem Land berichten können. Der zweite Punkt ist, oft gibt es diese Vorwürfe und wir tun uns schwer, diese Vorwürfe, egal von welcher Seite sie kommen, schnell und zügig zu entkräften. Und ich denke, es wäre auch im Sinne des Journalismus hier wesentlich besser, methodisch, datenbasiert, die Berichterstattung sich selber mit Blick auf Quellenvielfalt, Quellenglaubwürdigkeit, kommen immer die ähnlichen Experten oder auch neue Gesichter vor. Da passiert dann etwas manchmal in der Wahrnehmung der Bevölkerung. Ich habe den total guten Eindruck, dass der ORF in seiner Berichterstattung gesamthaft gut unterwegs ist, aber hier zum Schutz auch der eigenen Redaktion viel klarer und transparenter zu machen, mit welchen Werkzeugen und das auch datenorientiert zu zeigen. Mir scheint das zentrale Thema ein etwas anderes zu sein. Medien haben eine zentrale Funktion, wenn es darum geht, eine gemeinsame Wirklichkeit für uns als Gesellschaft herzustellen. Einen Resonanzraum, eine Verhandlungsebene, wo wir die Themen der Gegenwart und Zukunft verhandeln. Und da gibt es tatsächlich Unterschiede in den Gewichtungen der Themen. Und die große Kunst liegt darin, Themen, wie es genannt wurde, auch aus der Bevölkerung aufzugreifen, ohne als Journalismus selbst populistisch zu werden. Und da liegt, finde ich, der große Weg auch.
Können Sie ein konkretes Beispiel nehmen, was Ihnen jetzt fehlt im ORF, dass es ein bisschen anschaulicher wird?
Ich glaube, es ist an dieser Ecke überhaupt gar kein ORF-Thema. Es ist ein Thema von Journalismus insgesamt. Dass Newsrooms, die beispielsweise in der Hauptstadt tätig sind, andere Themenkarrieren manchmal in ihrer Wahrnehmung und in der Gewichtung haben als in ländlichen Regionen. Und die Hauptgefahr besteht darin, dass man sich deshalb abwendet und Journalismus insgesamt kritisiert. Und die Kunst wäre, neben Informationssendungen auch Inhalte zu liefern, die auch eine emotionale Bindung bringen. Und das ist die Herausforderung.
Wir haben auch Publikumsfragen, das heißt, wir haben Sie gebeten, uns Fragen zu schicken oder sind auf die Straße gegangen und haben Ihre Fragen eingeholt. Und eine solche Frage möchten wir jetzt zuspielen, die richtet sich an den Herrn Lacher. Bitte.
Welche Maßnahmen würden Sie als erstes setzen, um den politischen Einfluss der Parteien in den ORF zu reduzieren?
In meinem Konzept gibt es eine Forderung nach einem öffentlichen Transparenzregister. Das stelle ich mir so vor, dass jeder Einfluss, der genommen wird von der Politik durch Anrufe, durch E-Mails, durch WhatsApps, whatever, registriert wird. Wer ruft an, warum, zu welchem Thema, zu welchem Beitrag, was wird gefordert, was wird verlangt.
oder welche neue Berichterstattung wird verlangt. Ja. Das sollte dokumentiert werden und es sollte auch der Öffentlichkeit zugänglich sein. Manche Forderungen, manches Feedback kann durchaus legitim sein übrigens. Das ist ganz klar. Da muss man zuhören als GD, als Informationschef, als Hauptabteilungsleiter oder Chefredakteur. Das ist schon okay. Aber wenn es unangemessene Einflussnahme gibt von draußen, dann soll das registriert werden und soll auch öffentlich dargestellt werden.
Also registriert wird nur, was unangemessen ist? Oder wird jeder Anruf registriert in dieser Datenbank?
Jede Intervention, die programmbezogen auf die Information ist zutrifft. Ja?
Kurze, bitte zücken Sie kurz Ihre Ja-Nein-Tafeln. Ist das eine gute Idee, ja oder nein? Ja, ja, ja. Ja, Frau Dotzau ist noch unentschlossen.
Ja, ich nehme ein Ja und habe ein Bedenken.
Okay, und teilweise. Hier sehen wir ein Nein. Gut, ich muss das Thema trotzdem an der Stelle beenden. Es gibt so viele weitere. Die Causa Weißmann, die hat etwas ins Rollen gebracht. Seit 2 Monaten zeigen Sie fast täglich jetzt neue Schlagzeilen. Ein Sittenbild des ORF, das geprägt ist von Machtmissbrauch, von Übergriffen, von problematischen Deals und einer toxischen Unternehmenskultur. Und jetzt können Sie die Tafeln gleich wieder zücken.
Wollen wir das?
Ja. Wir fragen nach Ihrem Eindruck, wissend, dass Sie alle unterschiedlich nahe an diesem Unternehmen dran sind und deshalb unterschiedlich viel Einblick haben. Hat der ORF ein strukturelles Problem mit Sexismus und Machtmissbrauch?
Ein strukturelles?
Ja, 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 ja.
Das ist schwierig, aber eigentlich,
ja.
Eigentlich ist es ein...
Gut, ja. Eigentlich ist ein...
Naja, es ist schon schwierig, wenn man da eine Handvoll, wenn überhaupt, schwarze Schafe rauspickt und sagt, der ORF hat ein strukturelles Thema mit Machtmissbrauch. Also ganz ehrlich, das Gros der Strukturen funktioniert ohne Angst, ohne Machtmissbrauch, ohne alles. Und
aber ich konkretisiere es gleich. Ich hätte sowieso den Blog jetzt mit Ihnen begonnen. Ja. Ich habe es schon gesagt, die Causa Weißmann hat das Thema hochgekocht, aber es sind sehr viele andere Fälle im Zuge dessen auch an die Öffentlichkeit gekommen. Fälle, die zum Teil bekannt waren, teilweise neu. Und es zeichnet sich doch ein wiederkehrendes Bild ab. Betroffen ist auch Ihr Co-Geschäftsführer Peter Schöber. Aktuell wird ein Fall untersucht, wo es um sexuelle Belästigung und Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung geht. Der Fall ist noch nicht abgeschlossen. Er wird auch bestritten von Herrn Schöber, muss man sagen. Das Profil schreibt über einen konkreten Vorfall, der passiert sein soll. Auf der Toilette soll er, also Schöber, gesagt haben zu einem Mitarbeiter: Mit dir will ich da nicht herinnen sein, wer weiß, was da passiert. Das ist jetzt ein Fall. Es gibt aber viele Vorwürfe, wo ein problematisches Führungsverhalten thematisiert wird. Viele Fälle, wie gesagt, noch einmal, Peter Schöber sagt, diese Vorfälle oder diese Vorwürfe stimmen so nicht. Trotzdem auch die Frage an Sie, wenn so viele Mitarbeiter Kritik vorbringen, müssen Sie sich da auch gefallen lassen, den Vorwurf, dass Sie zu lange zugeschaut haben, dass es hier eine Unternehmenskultur gibt, die eben so nicht in Ordnung ist und wo man früher dagegen hätte auftreten müssen?
Meinen Sie jetzt den konkreten Vorwurf betreffend meinem Co-Geschäftsführer oder allgemein?
Ja, aber jetzt nicht nur, wie gesagt, diesen einen, sondern es liegen ja hier mehrere Vorwürfe gegen Sie. Also ich frage Sie jetzt auf Ihren Bereich bezogen, weil ich denke, da sind Sie sehr nah dran und haben vielleicht auch etwas mitbekommen von den Mitarbeitern.
Also erstens halte ich es für problematisch, diese Thematik hier zu besprechen, und ich möchte mich dazu ehrlicherweise gar nicht äußern. Es gibt jetzt einen Transparenzbeirat, der bis Ende Juni hier eine Stellungnahme abgeben wird, und ich möchte ehrlicherweise zu der Thematik nichts sagen.
Auch wenn wir es jetzt größer aufmachen, also lösen quasi von diesem Blick auf ORF 3 generell zum ORF, ich frage es jetzt vielleicht etwas offener. Es sind ja Gerüchte schon lange im Umlauf gewesen über verschiedene Personen. Hätte man früher einschreiten können / müssen, war es notwendig, dass ein so prominenter Fall so eskaliert, um jetzt wirklich Bewegung reinzubringen, zu sagen, okay, wir schauen uns die Unternehmenskultur näher an, so wie es Ingrid Thurnherr jetzt ja macht und hier groß aufräumt.
Also ein Punkt ist sicher, unsere Compliance-Ordnung ist mehr als renovierungsbedürftig. Mhm. Die entspricht in keiner Weise irgendwelchen Regularien, die auch andere europäische Medienunternehmen haben, weil einfach der Berichtsweg der falsche ist. Weil wenn ich eine Compliance-Stelle habe und die berichtet ausschließlich an den Geschäftsführer, den Alleingeschäftsführer, der in dieser Causa zu entscheiden hat, dann ist das natürlich ein Riesenproblem, weil dann können Menschen, die sich belästigt oder diskriminiert fühlen, dort ihre Aussagen machen. Aber es ist nur einer, der diesen Bericht liest. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass die geändert wird dahingehend, dass der Stiftungsrat regelmäßig Berichte darüber kriegt von der Compliance-Stelle und dass es eine externe Stelle gibt, eine Ombudsstelle, und dass da zum Beispiel auch der Aufsichtsrat, also der Stiftungsrat, regelmäßig auch Ad-hoc-Berichte verlangen kann. Mhm. Also da ist die Systematik eine vollkommen falsche.
Wir haben dazu auch eine Frage aus dem Publikum, diesmal an Markus Breitenegger. Spielen wir bitte zu.
Wie können Sie verhindern, dass solche Übergrifflichkeiten, wie sie derzeit im ORF passiert sind, Frauen gegenüber, dass man das verhindert?
Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir gute Richtlinien haben, gute Compliance-Bestimmungen, dass wir auch Aufklärung machen, was ist überhaupt ein sexueller Übergriff, was ist ein Fehlverhalten. Das müssen wir alles machen, das wird gemacht. Teilweise gibt's da auch schon viel und teilweise sind da gute Projekte im Laufen. Aber alles mit Richtlinien nur festzuschreiben, ist auch zu wenig. Ich glaube, es geht auch um eine Unternehmenskultur, die vorgelebt werden muss. Und es geht um eine Unternehmenskultur, die dann positiv ist, ein guter Spirit ist, wenn insgesamt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder an eine unternehmerische Perspektive, an eine Vision für das Unternehmen glauben. Wenn man für etwas Großes arbeitet, wenn man sich aus diesem Teufelskreis der Skandale und des Machtmissbrauchs, der hinunterzieht, wieder befreien kann und sagen kann, wir wollen wieder den ORF groß und stark machen und wir haben keine Zeit und keine Energie für solche Missbräuche und Machtspiele.
Jetzt muss ich leider einschreiten, dass wir glauben, wenn alle viel arbeiten, wenn wir eine Vision vorgeben, dann sind Themen wie sexuelle Übergriffe, Machtmissbrauch weg. Das finde ich jetzt mal ganz schwierig. Es gilt grundsätzlich, wenn es ein Fehlverhalten gibt, es gemeldet wird und es lasst mir weg, welche Stelle, weil ich bin der Meinung, dass unsere Compliance-Stelle das sehr anständig aufgearbeitet hat, aber wie gesagt, wenn etwas in einer Schublade verschwindet, ist es sinnlos. Es gibt Verhalten, da ist zu handeln aus. Wenn jemand der Glaubwürdigkeit des ORF schadet, wenn jemand das Vertrauen der Bevölkerung missbraucht, wenn jemand dem Auftrag nicht dient, hat er ausgedient. Es ist zu handeln. Und dann will ich nicht den fünften Durchgang an Aufklärungsgruppen und Gemeinschaftsseminaren, was jetzt genau sexuelle Belästigung ist und was nicht. Ja. Es gibt Dinge, die gehen nicht.
Unter Ihrer Führung werden schon Köpfe gerollt.
Selbstverständlich.
Mehrere. Wollen Sie Namen nennen?
Nein.
Gut, dachte ich mir. Herr Pick, jetzt hat Ingrid Turner gesagt, oder ihr Nicht-Antreten bei dieser Wahl jetzt begründet mit den Worten, ich muss nicht taktieren, ich muss nicht tun, was opportun ist. Sie brauchen nun die Hände frei für Entscheidungen, die möglicherweise wehtun. Was ist schuld daran, dass dieser Aufarbeitungsprozess so schwierig ist?
Von außen betrachtet weiß ich das auch nicht. Ich denke, dass man selber vielleicht Teil einer Kultur ist, die das schwierig macht, durchsetzungsstark zu gehen. Ich teile das nämlich zu 100%. Regelwerke zu haben, auf internationalem Niveau diese Regelwerke zu haben, 100% richtig. Der entscheidende Punkt für viele von uns aus der Privatwirtschaft ist natürlich zu sagen, das muss umgesetzt werden. Da hat man ja oft dann als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Problem, wenn man sieht, dass die Führung nicht danach handelt. Mhm. Und da entsteht ja im Innenleben diese dramatische Situation. Also ich bin fest davon überzeugt, dass mit diesen Regelwerken, die völlig aktualisiert gehören, aber der zentrale Punkt ist, dass man sie umsetzt. Es braucht nicht immer ein ganzes Konvolut an neuen Gesetzen, an dieser Stelle wahrscheinlich schon, aber der harte Durchgriff bei diesen Themen schafft ja Vertrauen wieder. Und ich glaube, was der ORF braucht, wir diskutieren auch zu Recht alle diese Themen, die wir gerade diskutiert haben, aber diesem Haus Zuversicht wieder zu geben und auch eine Freude zu geben, die Dinge wieder in die Hand zu nehmen, Das wäre doch ein massiv guter Ansatz wieder.
Frau Schütz, braucht es jetzt eine Frau an der Spitze, um das in Ordnung zu bringen?
Nein, also, die Frau ist da vielleicht oder sozusagen jetzt dem Anschein nach besser. Es kann aber auch ein Mann sein, aber weil Sie das Thema Vertrauen angesprochen haben. Ich glaube, was dem Vertrauen auch in die Objektivität nicht besonders gut tut, ist dieses ewige Getwitterer, ist es jetzt ja nicht mehr. Jetzt ist es das Schreiben auf Social Media und auf anderen sozialen Medien, wo man als Redaktion und als Journalist permanent seine politische Meinung zum Besten gibt. Und um auf den vorherigen Blog zurückzukommen, das ist was, was man relativ schnell abschaffen könnte. Da bräuchte man dann kein Demokratiebarometer und auch keine Quellenaufführung, sondern man sollte sich einmal an die Richtlinie halten, die man im ORF hat, dass politische, persönliche Meinungen, tagespolitische Meinungen und auch gesellschaftspolitische Meinungen hintanzustellen sind. Da könnte man relativ schnell mehr Glaubwürdigkeit wiederherstellen. Okay.
Wir machen wieder eine kurze Pause, sind dann zurück und schauen uns an, was denn programmlich hier für Ideen im Raum sind und wo man sparen kann beim ORF. Bis gleich. Zurück bei Breaking Media zum Thema, wer wird ORF-Chefin? Und wir sind beim großen Punkt Programm und Budget. Und wir starten mit einer Publikumsfrage.
Wie würden Sie die Gehaltsstruktur aufbauen? Gibt es eine Deckelung mit Bonusorientierung? Was wären die KPIs für Sie, die dann die Basis wären für ein Bonussystem?
Also zur Erklärung, die KPIs sind die Erfolgskennzahlen. Frau Zierhut, bitte.
Also das ist genau meine Frage, kann ich nur sagen, weil ich bin ein Freund von variablen Gehaltsbestandteilen. Ich glaube, wir müssen die Gehaltspyramide, erstens haben wir in letzter Zeit viel über die da oben in der Pyramide gesprochen. Ich glaube, wir müssen auch über die da unten einmal reden und das andere Ende der Fahnenstange sehen. Und da sind sehr, sehr viele Journalisten die und Administration, Technik, die sehr, sehr wenig verdienen. Aber jedenfalls sehr durchschnittlich verdienen. Mhm. Ich bin der Meinung, hier braucht es jedenfalls einen Leistungsanreiz. Es muss variable Gehaltsbestandteile geben. Es muss Ziele geben, es muss eine Messung dieser Ziele geben und anhand derer werden dann diese variablen Gehaltsbestandteile ausbezahlt. Ich würde viel mehr am Kollektivvertrag, auch in den oberen Bereichen, vor allem in den oberen Bereichen, weil unten ist es jeder Fall, bezahlen und sagen, das ist das Mindestgehalt. Und alles darüber hinaus ist zielabhängig.
Jetzt gehören Sie auch zu denen da oben, muss man jetzt der Transparenz halber dazu sagen. Sie und auch Ihr Co-Geschäftsführer bei ORF 3 sind unter den Top 10 Verdienern. Ja. Soll ORF 3 ein relativ kleiner Anteil von ORF weiterhin zwei so gut dotierte GeschäftsführerInnen haben?
Nein, ich bin überhaupt der Meinung, es sollte jede Tochtergesellschaft nur einen haben. Wir haben ja auch Tochtergesellschaften, die haben drei Geschäftsführer.
Ab dann macht's alleine.
Naja, also ja, auch das gerne. Wobei. Deswegen, ich glaube, natürlich gilt es da zu durchforsten und ich glaube, gerade in den oberen Gehaltsbereichen brauchen wir ein Basisgehalt und einen variablen Gehaltsbestandteil, der an messbaren Zielen hängt.
Frau Schütz, Sie haben sich ganz klar ausgesprochen dafür, dass man die Gehälter eben begrenzt und nachvollziehbar macht. Wo würden Sie diese Grenze ziehen? Managementgehälter, wo sehen Sie die Obergrenze?
Naja, ich glaube, da muss man stark unterscheiden. Bin jetzt Geschäftsführer von einer der 13 Tochtergesellschaften und GmbH oder habe ich wirklich die Verantwortung für ein Unternehmen mit 3.500 Mitarbeitern? Und was, glaube ich, auch eine gute Idee wäre, wenn man mal eine gewisse Stringenz in diese Pyramide bringen würde. Weil wenn der Abteilungsleiter oder der Hauptabteilungsleiter mehr verdient als der Generaldirektor, dann kann da irgendwie nicht wahnsinnig viel Logik dahinter sein.
Was im Moment der Fall ist, muss man sagen.
Was im Moment der Fall ist, dann verdienen die Direktoren zum Teil weniger als die Moderatoren, also da muss man sich schon fragen, woher kommt das? Wie viel Verantwortung habe ich für wie viele Menschen? Da gebe ich Ihnen vollkommen recht, dass man da messbare Indikatoren dazu haben muss.
Aber wollen Sie eine Grenze nennen, eine absolute? Also wo wäre das Limit?
Ich glaube, dass prinzipiell diese 300.000 Euro, es verdienen ja nur vier Männer interessanterweise, mehr als 300.000 Euro absolutes Limit sein sollte. Warum da über 400.000 Euro, ich glaube 468.000 Euro an den Hauptabteilungsleiter gehen, das erschließt sich mir nicht. Und das würde auch ein bisschen das verhindern, dass man da offenbar immer irgendwelche Sondersachen und Sonderzahlungen ausmacht, um sich dann gewisse Positionen wieder zu sichern. Also dieser Abtausch von Gehalt und Position, um die eigene
eine Machtposition abzusichern. Das scheint ein bisschen eine Unart geworden zu sein. Und das kann man mit einer stringenten Logik in einer Gehaltspyramide, wie viel Personalverantwortung habe ich, was ist das Budget, das ich verantworte, ich glaube, also die sogenannten KPIs, ich glaube, das kann man da durchaus etwas nachvollziehbarer und logischer machen.
Gut. Jetzt ist der Spardruck für den ORF extrem groß. Es gibt jetzt schon ein Sparpaket und es hat die ÖVP in Aussicht gestellt, dass weitere 85 Millionen möglicherweise noch zusätzlich gespart werden müssen. Da hat eben die aktuelle Interims-Generaldirektorin Ingrid Turner gesagt, dass das an den Grundfesten rüttelt und das Publikum das zu spüren bekommen wird, wenn das schlagend wird. Herr Lacher, Sie sehen ein großes Einsparungspotenzial beim ORF, auch so kurzfristig, dass man sagt, 85 Millionen im nächsten Jahr, wäre machbar?
Der ORF gibt jedes Jahr 1,1 Milliarden aus in Kosten. Ja, das ist eine bedeutende Summe. Ich glaube, da kann man 100 Millionen finden, ohne Einschnitte zu machen in die Produktstruktur, das heißt in die Anzahl der Fernsehkanäle, Radiosender und digitalen Angebote und ohne die Qualität des Programms substanziell zu vermindern. Das lässt sich finden über Reduktionen im Personalbereich, über Reduktionen im Programmbereich, über administrative Verbesserungen. Das glaube ich, das traue ich mir zu. Ich habe das mehrmals gemacht in riesigen Konzernen. Das ist weniger als 10%. Ja? Das lässt sich finden. Wenn es darüber hinausgeht, wenn wir jetzt wirklich noch um 80 Millionen mehr pro Jahr sprechen, dann wird es nicht darum herumführen, dass wir uns die Angebotspalette wirklich neu überdenken müssen. Dann können wir es uns nicht leisten, 4 nationale Fernsehprogramme, 12 Radioprogramme zu haben.
Wenn man aus der Privatwirtschaft kommt, dann ist ein effizientes Arbeiten und ein Sparen und mit den Ressourcen, mit knappen Ressourcen umgehen, selbstverständlich. Da kann ich viel Erfahrung mitbringen und ja, auch im ORF wird es Sparmöglichkeiten und Synergien geben. Aber immer nur sparen und nur vom Sparen reden und es ist auch schon von den erschöpften Mitarbeiterinnen gesprochen worden, also nur Sparmania, ist, finde ich, auch zu wenig. Wir brauchen, was ich gemeint habe, ist eine unternehmerische Vision, wo wir auch auf der Einnahmenseite schauen, dass es Möglichkeiten gibt, mehr Geld reinzuholen, um unabhängiger zu werden von einer möglichen Beitragserhöhung von der Politik, die jetzt hier Einsparungen einfordert. Also ich glaube, dass diese Summe auch durch neue Erlösquellen in Österreich in Kooperation mit den Privatmedien und international vor allem möglich sind. Im internationalen Aspekt können wir eine neue unternehmerische Perspektive aufbauen, wo auch zusätzliche Einnahmen reinkommen und es nicht ausschließlich um Sparen geht.
Einnahmen, Ausgaben, wie lösen Sie das Budgetproblem?
Wir haben ein ganz großes Thema. Das sind viele Dinge, die ich sehr ähnlich sehe. Wir haben einen unfassbaren Anteil, den wir von unserem Budget, den wir in Technik und Verwaltung haben, ist viel zu groß. Also wir sind hier im europäischen Vergleich, können wir zu den Schlusslichtern. Wir müssen ins Programm umschichten. Die Bevölkerung zahlt ihre 15,30 Euro für Inhalt und nicht für Bürokratie. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir schöpfen nicht annähernd das Verkaufspotenzial aus. Es hat einen Hintergrund, weil wir natürlich sehr viel in Co-Produktionen sind, wo wir nicht alle Rechte haben, weil wir so am Limit sind, dass wir nicht alle Digitalrechte haben. Japan hat das vorgelebt, die gehen ganz massiv in die Eigenproduktion und verkaufen global. Das heißt, wir müssen hier diesen Switch schaffen. Richtig. Wir müssen zu einer Inhaltsorganisation uns verwandeln und transformieren, damit wir das als Geschäftsmodell sehen können. Gut. Ja. Das ZDF und die ARD haben beschränktes Interesse, weil die verkaufen mittlerweile, wenn sie uns drinnen haben als Co-Partner, funktioniert das nicht mehr gut zu verkaufen. Und wir denken uns, ja, warum wollen die nicht mit uns in der Partnerschaft was machen? Weil sie einen neuen Business Case haben und der sind nicht wir.
Nur eine Bestätigung, weil das ist sehr richtig, die BBC macht 30% ihrer Einnahmen mit internationalem Geschäft. Jetzt kann man das natürlich im englischsprachigen Raum nicht so einfach kopieren, die sind sehr lange unterwegs, vom BBC World bis internationale Produktionen. Aber nur einen Bruchteil davon, auch für den ORF zu organisieren, beispielsweise auch mit einem europäischen Streaming-Projekt, halte ich für möglich.
Sie stimmen jetzt auch zu, habe ich hier schon vernommen. Es geht natürlich auch immer um die Frage, was mache ich mit dem Geld, welche Produkte will ich halten? Herr Bick, und wir kennen Sie als jemanden, der aus der Information kommt, möchte deshalb den Unterhaltungsbereich abfragen. Dancing Stars ist ein, oder vielleicht das beliebteste Produkt vor der Unterhaltung, wurde im letzten Jahr oder in diesem Jahr nicht produziert wegen des ESCs, für den nächsten wieder geplant. Ist das etwas, wo Sie sagen, ja, das braucht der ORF und das darf auf gar keinen Fall dem Sparprogramm zum Opfer fallen?
Der ORF hat ja leider begonnen, in der aktuellen Situation als erste Unterhaltungssendungen einzustellen. Der Spardruck ist ganz bestimmt groß und irgendwann wird er im Spannungsfeld mit dem gesetzlichen Auftrag enden. Das ist so. Ich sehe im ORF im Bereich der Verwaltung, das teile ich jetzt von der Außenbrille, deutliches Sparpotenzial, aber auch in Organisationseinheiten, die teilweise zu klein sind, doppelt oder dreifach geführt sind. Also wir sind alle gelernte Einsparungsmanager, aber unser Herz schlägt dafür, dass wir neue Dinge tun. Und da, glaube ich, muss einmal auch die Politik realisieren, dass ein Wachstumspfad auch für den ORF möglich ist, letztlich die Republik entlasten würde, wenn vor allem mit Blick auf die Jahre 28 und 29 ein großes Thema auch mit den Gebühren aufgeht. Also hier liegt ja eigentlich das Pudelskern, im 27 auch, aber vor allem 28 und 29. Und neben der Information ist natürlich der zentralste Stellhebel insgesamt in der ganzen Aufwandsstruktur des ORF, Personal und Programm bei rund 80%. Ich denke mir, der ORF agiert als öffentlich-rechtliches Unternehmen auf einer gesetzlichen Grundlage. Das reicht aber schon lange nicht mehr, um Legitimität und Vertrauen in der Bevölkerung herzustellen. Das sehen wir doch. Das heißt Programm, und da gehe ich halt, weil wir ja auch alle gemeinsam halt auch bei der Filmwirtschaft waren, und dort unsere Pläne präsentiert haben, regionales Programm. Also die Content-Juwele, die wir aus den Regionen Österreichs präsentieren können, sind unmittelbar, unverwechselbar auch zu anderen Plattformen, und das muss ein Schwerpunkt sein.
Also regionales Programm, nicht unbedingt Lizenzprodukte, nehme also ich mit.
Beides.
Eine Ergänzung, weil sie aktuell ist. Ganz kurze, nur ein Satz. Die Entscheidung des ORF, die Millionenshow in Frage zu stellen und dafür aber für die österreichische Film- und Fernseh- und auch Fiction- und Doku-Produktion dafür die Budgets möglichst aufrechtzuerhalten, halte ich für richtig.
Wobei es dementiert wurde, dass die jetzt wegkommen soll, die Millionenshow. Ne?
Aber also das könnte eine Idee sein, wie man teures Geld nach Deutschland einspart, um in österreichische Produktionen zu investieren.
Gut. Zum Programm gibt es auch einige Publikumsfragen, und da möchten wir die erste zuspielen für Frau Totzauer.
Was wollen Sie machen, damit das Fernsehprogramm und auch das Radio wieder attraktiver wird für ganz junge Menschen, dass die wieder Fernsehen schauen? Und, das hängt damit zusammen, gedenken Sie, junge, ausgebildete Journalistinnen und Journalisten aufzunehmen, um genau diesen Bereich auch besser abdecken zu können?
Gute Frage. Ich brauche nicht, also es ist jetzt nicht mein Interesse, dass junge Menschen zwangsweise Fernsehen. Ich möchte, dass junge Menschen Inhalte des ORF konsumieren. Wo diese Inhalte genutzt werden, ist nicht relevant. Ob sie im Fernsehen jetzt vielleicht doch bei der Fußball-Weltmeisterschaft dabei sind oder auf ORF On einen Spaß haben, wenn sie willkommen in Österreich nachschauen, was auch immer. Und dass das möglich ist, das weiß ich. Auch das habe ich heute schon erzählt. Wir haben, muss ich gleich fragen, habt ihr mitgemacht beim Handy-Experiment?
Das ist die Vorzeigeklasse des, oder der Vorzeigelehrer des Handy-Experiments.
Großartig. Weil es waren am Ende, weil wir noch welche dabei hatten, die nicht in der Auswertung drinnen waren, doch fast 100.000 Schülerinnen und Schüler. Die Lehrkräfte sind voll motiviert dabei gewesen, die Familien. Wenn wir das jetzt mit unserer linearen Reichweite anschauen, denken wir uns, naja, das Neujahrskonzert oder Dancing Stars hat viel mehr. Wenn wir uns anschauen, was in den sozialen Netzwerken unterwegs war, wie ihr euch da alle ausgetauscht habt, und wir uns anschauen, was der gesellschaftliche Impact war, dass wir eine Diskussion miteinander führen, dass wir uns geöffnet haben und beigetragen haben für einen gesellschaftlichen Mehrwert und auch für einen demokratischen Wert in diesem Land, das hat viel mehr Wert. Und da finden wir x Dinge, wie wir junge Menschen begeistern können.
Gut.
Ich glaube, das ist das ganz große Thema, wenn ich kurz darf. In dieser Runde haben wir uns sehr intern beschäftigt, ja, mit Gehaltsstrukturen, mit Machtmissbrauch und so weiter. In der Zwischenzeit verlieren wir eine ganze Generation von jungen Menschen an die globalen Digitalgiganten. Da müssen wir gegensteuern. Wir müssen als ORF Programm machen für junge Menschen, von jungen Menschen. Und wir müssen aus dem Elfenbeinturm raus. Wir müssen unsere Inhalte dahin bringen, wo die Menschen sind. Egal, ob das YouTube ist oder TikTok. Ja. Das ist unsere Aufgabe als öffentlich-rechtlicher Rundfunk, sicherzustellen, dass diese Inhalte konsumiert werden.
Also das ist ein bisschen ein Widerspruch, wenn man sagt, wir verlieren unsere Jungen an die Social-Media-Giganten und wir müssen unsere Inhalte auf die Social-Media-Giganten stellen. Es stimmt, YouTube ist so groß, man kommt nicht mehr drum herum, man muss auch dort seine Inhalte haben. Aber es ist wichtig, dass wir auch unsere eigenen Plattformen bauen. Also wir brauchen ein starkes ORF-On, ein starkes ORF-Sound, damit wir, auch wenn wir die Inhalte auf Social-Media geben müssen, um die Jungen wieder zu uns zu führen, dass wir sie zurückführen können auf unsere eigene mediale Infrastruktur. Sonst verlieren wir die europäische und in Österreich die österreichische mediale Infrastruktur. Wir verlieren die Jungen. Wir verlieren gerade auch unsere Kids, unsere Kinder, das Gedankengut geht in die Social-Media-Polarisation. Wir müssen sie zwar dort erreichen, das stimmt, aber wir müssen sie wieder zurückholen in unsere eigenen Medien. Das ist
nicht entweder oder.
Daher großer Fokus
auf ORF. Glauben Sie ehrlich, dass das nicht stattfindet? Also irgendwie, wenn ich mir die Diskussion so anhöre, habe ich so den Eindruck, Sie glauben, bei uns findet nichts statt. Wir haben wirklich tolle Leute, die gehen in Richtung digital, die da Ideen haben, wie man YouTube als ein Konzept weiter entwickelt, wie man in Richtung KI weiterdenkt. Wir haben
das Potenzial hat, ist das darf ich so kurz klein?
Nein, das
findet,
ist nicht.
Es
nein,
findet
das
viel ist statt richtig. Im ORF. Es
Wenn
findet...
ich zum Beispiel an das KI-Thema denke, wir haben den AI-Editor entwickelt. Den nützt mittlerweile Deutschland. Da gibt es eine Entwicklungskooperation mit einer Unzahl an Medienbereichen auch in Österreich mit dem Kurier, mit dem Profil und so weiter. Ich verwehre mich dagegen, dass hier ein Bild gezeichnet wird, dass wir irgendwo im Jahr 1000 vor Christus sind. Ich meine, wir gehen diese Entwicklungen, ja.
Aber Sie sagen, der Weg wird gegangen. Sie sagen, es ist zu wenig. Ich muss jetzt ein bisschen auf die Zeit schauen. Ja. Ich glaube, die Standpunkte sind klar, dass es unterschiedliche Auffassungen über den Status quo gibt.
Da wird vielleicht auch eine gesetzliche Änderung, die ist sehr spät gekommen, weil man muss ehrlich sagen, nur aus einer Außenperspektive, ich glaube Ihnen das alles, es ist ein bisschen spät für die Kinder, für die Jugendlichen, aber auch Kinder in dem Alter, ist der ORF nicht mehr vorhanden. Da ist die Gesetzesinitiative eigentlich aus der Politik zu spät aber gekommen, dass man die Digitalplattform öffnet. Und jetzt gibt es, glaube ich, einen enormen Nachholbedarf, eine Vernetzung der digitalen Plattform mit den Social Media, um Jugendliche überhaupt Absolut wieder zu den ORF zu interessieren, weil die kennen ihn zum Teil nämlich nicht mehr und linear Fernsehen um 20 Uhr tun sie auch nicht.
Wir dürfen Online-Only nicht produzieren, sage ich nur. Wer hindert uns daran, diese Produkte auch einfach in der Daytime zu spielen, bevor wir 50. Wiederholung
wir haben noch Lind spielen?
Wir haben noch einige Publikumsfragen und wollen auch die noch bringen, bitte.
Wie wollen Sie es schaffen, dass der ORF wieder seiner eigentlichen Aufgabe als unabhängiges, neutrales, objektives Informationsmedium nachkommt und dabei auch wieder Bildung, Sport und die Förderung der österreichischen Identität in sein Programm bringt?
Herr Pick, ein bisschen haben Sie schon angesprochen. Ich habe
schon angedeutet, also kurz zusammengefasst, es braucht Regelwerke und Menschen, die Kraft ihrer Integrität, Erfahrung, Redaktionen schützen zum Thema Unabhängigkeit und zum Thema Programm, braucht es eine emotionale Bindung des Publikums über starke Programmmarken. Ich gehe ja in meinem Konzept die Programmdirektion als Programme- und Brandsdirektion an, wo ich sage, wir müssen wieder tatsächlich dorthin finden, dass wir viel stärker emotionalisiert werden. Das halte ich für spielentscheidend. Und noch ein Wort zu den Jungen. Die Jungen gibt es nicht. Es gibt auch an dieser Stelle wieder unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Themen, die junge Menschen berühren in der Stadt, am Land. Und die Angel auswerfen in den Teich der sozialen Medien halte ich auch für klug. Aber dieses Zurückholen, es gibt doch genug Beispiele, wie wir mit euch, weil hier das junge Publikum hier sitzt, Rückkanäle einbauen. Wir kommunizieren immer noch one way. Dieser ganze Rückkanalgedanke, der fehlt und der würde das, glaube ich, gut repräsentieren.
Gut, dann haben wir eine letzte Publikumsfrage noch für Frau Eva Schitz.
Ich möchte zu gern wissen, ob und inwieweit die politisch Verantwortlichen, diejenigen im Stiftungsrat und auch die übrigen selbst das Abendprogramm im Fernsehen genießen.
Ja, das kann ich ihm ehrlich gesagt jetzt nicht wirklich beantworten, ob Sie das
auf mich bezogen.
Mhm. Ich genieße das Abendprogramm im Fernsehen natürlich durchaus, weil ich schaue mir sowohl die ZIB 2 an, ich schaue mir auch die ZIB 1 an, wenn sich das irgendwie ausgeht. Ich schaue mir auch die Soko Donau ab und so ganz gerne an, weil das hat irgendwie so was Nettes und Lustiges, also für mich Entspannendes. Das ist eine nette Unterhaltung. Aber man muss ehrlicherweise schon sagen, dass der Mehrwert des ORF sich daran bemessen wird, wie sehr es schafft, regionale österreichische Identität zu schaffen auf der einen Seite, wie sehr es schafft, sich wirklich den Themen anzunähern, die die Österreicher bewegen, und wie sehr es schafft, dass er diesen Eindruck der Objektivität auch wiederherstellt und dass man ihm keine Schlagseite einräumt, wie man das in letzter Zeit sehr oft getan hat. Und dazu gehören auch Journalisten, die sich politisch nicht permanent äußern. Das wird wahrscheinlich wichtig sein, dann schaut man sich es auch lieber wieder an.
Dann würde ich Sie bitten, noch einmal die Tafeln zu zücken. Es gibt eine große politische Diskussion darüber, ob der ORF weiterhin aus der ORF-Haushaltsabgabe finanziert werden soll oder aus dem Budget. Die FPÖ fordert seit langem eine Abschaffung der Haushaltsabgabe, will eben eine Finanzierung aus dem Budget. Es ist so, dass Sie als Generaldirektor /in das nicht entscheiden werden, aber es interessiert uns Ihre Meinung dazu. Sind Sie dafür, dass der ORF weiter über die Haushaltsabgabe finanziert wird? Ja oder nein? Da haben wir 4-mal Ja und 2-mal Nein. Kommen wir zu einem weiteren großen Thema.
Können wir kurz nur einen Satz sagen, warum es wichtig wäre, diese Haushaltsabgabenfinanzierung? Es geht hier wirklich
einen Halbsatz.
Redaktionelle Unabhängigkeit, von der wir hier alle gemeinsam reden, langfristig abzusichern. Und das ist schon ein ganz zentraler Gedanke, warum die Haushaltsabgabe gekommen ist, um zu bleiben.
Ja, aber auch mit einer Valorisierung eines Budgetpostens ist es auch möglich. Damit ist die Langfristigkeit
auch Ich kann die Diskussion jetzt hier nicht ausufern lassen. Wir haben noch ganz viele Themen. Das wichtige Thema Kooperation.
Auch nur ein Halbsatz dazu. Ich glaube, es ist verfassungsrechtlich vorgegeben, dass es eine Finanzierung für den ORF geben muss. Und dass die nicht von heute auf morgen substanziell reduziert werden kann. Das ist nicht in der Disposition des tagespolitischen Geschäfts, sondern das ist demokratisches Grundprinzip in der Verfassung.
Aber eine Haushaltsabgabe führt den ORF auch dazu, in einen noch größeren Dienstleistungsgedanken zu gehen. Also ich glaube, es hat eine starke positive Wechselwirkung auch in der Finanzierungsfrage.
Ja. Gut. Ich möchte jetzt angesichts dessen, dass Österreichs Medienhäuser massiv unter wirtschaftlichem Druck stehen, noch auf ein weiteres Thema kommen. Ein Thema, das in vielen Konzepten als Lösung für dieses Problem steht, nämlich das Wort Kooperation. Herr Lacher, Sie sehen es ein bisschen anders. Sie sagen in einem Standardinterview, wir müssen den öffentlich-rechtlichen Auftrag erfüllen, müssen dem Publikum jeden Tag das beste Produkt bieten. Wenn das gemeinsam geht, gerne, aber wir können nicht das Rettungsboot für private Medien sein. Strukturelle Probleme muss die Privatwirtschaft schon auch selbst lösen. Also keine Stütze für private Medienhäuser?
Ich glaube, es gibt jede Menge Gelegenheit zu produktiver Kooperation zwischen dem ORF und den privaten Medienunternehmen im Land. Ich bewerbe mich hier um die Position des Generaldirektors, nicht um des Medienministers. Wenn diese Kooperationen dem ORF und seinem Publikum, den Beitragszahlern, nützlich sind, dann sollten wir diese Kooperationen unbedingt machen. In meinem Konzept sehen Sie Vorschläge zur blauen Seite, zu technischer Infrastruktur, wo wir partnern können auf nationaler und internationaler Ebene. Absolut. Wenn es nützlich ist für unser Publikum, dann ja. Was nicht passieren darf, ist, wie im Flugzeuggeschäft, dass der ORF ausgeschlachtet wird für Bestandteile, um einige kleine Privatunternehmen zu retten für ein paar Jahre, bevor sie dann strukturell ohnehin zugrunde gehen.
Also da müssen wir einsprechen. Für einige kleine private Unternehmen, also wir reden von der pluralistischen österreichischen Medienlandschaft, die ganz bestimmt nicht die Größe des US-Markts hat, die aber für diese regionalen Themen Österreichs, ob das jetzt die Verleger sind, ob das die Privatmedien sind, essentiell sind. Und in einer modernen Interpretation der Haushaltsabgabe und der Allerwahrung der Interessen und auch der Wettbewerbsstärke, die der ORF hat, sehe ich schon auch, dass wir gerade in der jetzigen Situation, wo Medien so unter Druck stehen, weil die Werbegelder auf die Plattformen gehen, die Inhalte in den KI-Systemen verschwinden,
hat eine
zentrale Aufgabe auch für den Medienstandort.
So, also natürlich die Aussage, zuerst ein Monopol zu schaffen mit 800 Millionen Euro und dann den Privaten, die genau 50 Millionen bekommen, zu sagen, man möchte sie nicht retten, bevor sie zugrunde gehen, aber den ORF noch weiter mit Geld auszustatten, das vielleicht nicht sehr effizient verwendet wird. Das ist schon, also die Aussage ist schon ein bisschen schwierig, ganz ehrlich gesagt. Aber worum geht es? Es geht darum, dass man sich gegen die globalen Player durchsetzt und dass man einen österreichischen Medienmarkt macht, der gegen den internationalen Wettbewerb bestehen kann, weil wir wissen, ein Zehntel des Werbegelds online geht in den österreichischen Markt und zehnmal so viel geht in den Online-Markt. Und ich glaube, da ist Österreich sehr gut beraten daran, den ORF auch als Plattform zu verwenden, als reichweitenstarke Plattform, um die gesamte österreichische Medienlandschaft abzubilden und diese Denke, die Sie hier haben, da der ORF, da die Privaten gegeneinander, wahrscheinlich dann eher zugunsten der globalen Player, die halte ich für relativ sinnlos. Und wie gesagt, zuerst ein Monopol zu schaffen und sich dann darüber aufzuregen, dass die anderen kein Geschäftsmodell haben, das ist auch zumindest überdenkenswert.
Ich hätte eine Frage.
Schade.
Ein kurzer Replik, dann meine Frage.
Nein, bitte stell die Frage.
Also, Frage. Sie haben jahrelang dafür gekämpft, dass der ORF seine Inhalte auch auf der Streaming-Plattform Join zur Verfügung stellt. Jetzt liest man in Ihrem Konzept ein bisschen einen Schwenk. Sie sagen jetzt, ein zentraler Punkt meines Konzepts ist eine paneuropäische Streaming-Plattform von öffentlich-rechtlichen Mitgliedern wie ARD und ZDF in Kooperation mit privaten Medienunternehmen. Das wollen Sie vorantreiben. Heißt das jetzt, Sie wollen das, wofür Sie so lange gekämpft haben, wieder umkehren? Ist das nicht ein bisschen unglaubwürdig?
Nein, gar nicht umkehren. Ich glaube, wir müssen nicht willkürlich mal da eine kleine Kooperation machen, wenn das gerade gefällt, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass wir systematisch den ORF in eine Rolle versetzen, für den gesamten Medienmarkt eine Verantwortung zu haben. Mhm. Es geht nicht um den Marktanteil des ORF versus den heimischen österreichischen Privaten, sondern ein Paradigmenwechsel. Es geht um den Marktanteil der heimischen Qualitätsmedien versus der Social Media gegangen.
Aber wenn wir jetzt trotzdem noch mal beim Streaming-Bereich bleiben,
da wollte ich gerade hin.
Aber Sie wollen jetzt weg von Join.
Ich wollte nicht weg, sondern ich wollte gerade hin. Und nämlich zu erklären, dass am sinnvollsten es ist, wenn wir auf einer gemeinsamen Streaming-Plattform sind, sowohl auf ORF On für den österreichischen Markt, als auch möglicherweise ein europäisches Projekt, ich nenne das Eurovision Play, wo wir mit den öffentlich-rechtlichen, nicht nur ARD und ZDF, sondern mit den Mitgliedern der EBU, einen europäischen Streamer aufbauen. Das kann in Kooperation mit dem Privaten sein. Das Problem, wenn ein Privater der Owner eines solchen Streaming-Netzwerks ist, dann sind wir abhängig von der kommerziellen Willkür eines Privaten. Der kann dann die Kuratierung anders machen. Oder wenn einmal Eigentümerwechsel sind, habe ich selber erlebt, können sich die strategischen Prioritäten verschieben. Daher glaube ich, muss der Öffentlich-Rechtliche verlässlich, langfristig, diskriminierungsfrei der Organisator so einer gemeinsamen Streaming-Plattform sein.
Absolut, ja. Also was ich teile ist, wir alle haben, glaube ich, viele Ideen zur Kooperation. Kooperation ist schon ein eigenes Management, das herzustellen ist. Es benötigt, denke ich, jetzt wirklich sowas wie einen Ordnungsrahmen, wo man definiert, wo ist Wettbewerb, wo muss aber Public Value sich öffnen, auch auf die Privaten hin.
Herr Bigl, ich hätte auch an Sie diesbezüglich noch eine konkrete Frage, weil Sie sagen jetzt, Sie haben schon angesprochen, Ihre Vorstellungen sind da sehr ähnlich, nämlich die von Ihnen und auch vom Herrn Breitenecker, dass man sagt, man braucht diese Kooperationen. Wo sind denn die Unterschiede in Ihren Konzepten? Wo stimmen Sie denn nicht überein? Wo gibt es denn eine Unterscheidung in der Idee, wie so eine Kooperation
aussieht? Ich habe das Konzept von Markus Breitenegger jetzt nicht gelesen, also kann ich jetzt nicht sagen, wo der Unterschied liegt. Okay. Aber ich denke, neben dem zitierten Schwenk, der möglicherweise da ist, gibt es an dieser Ecke, denke ich, einen sehr klaren gemeinsamen Blick drauf, wo die Rolle eines Öffentlich-Rechtlichen für Kooperation liegt. Und die Felder sind klar. Infrastruktur, die der ORF hat, Innovationslösungen, die er anbieten kann. Es gibt die sensiblen Bereiche, die viel zitierte blaue Seite ORF.at, die ja solitär in Europa ist mit so einem starken Textangebot. Das gibt es ja sonst nirgends in dieser Form. Genauso wie es in Deutschland mit Funk eine unglaublich tolle Angelegenheit gibt, die es bei uns nicht gibt. Sportrechte-Einkauf. Also es gibt eine Reihe von Dingen, und mit Blick auf den September, wo die Bundesregierung eine ORF-Enquete, ein ORF-Zukunftsforum herstellen will, wäre der erste Schritt zu sagen, es ist nicht eine ORF-Zukunftsforum, sondern ein Zukunftsforum des österreichischen Medienstandortes, wo es diesen Ordnungsrahmen braucht.
Einen Satz ergänzen.
Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir in der Vermarktung gemeinsam arbeiten. Derzeit fließt 2/3 der Werbegelder zu den Social-Media-Giganten. Wenn wir uns als heimische Medien, als heimische Qualitätsmedien zusammenschließen und das auch gesetzlich dürfen, gemeinsam vermarkten, gemeinsam auch mit der Werbewirtschaft arbeiten, und ich komme aus der privaten Wirtschaft, ich kenne die Werbewirtschaft, das heißt, dann können wir es schaffen, wieder Geld zurückzuholen. Das würde insgesamt das Niveau der Finanzierung heben. Gemeinsame Vermarktungen, auch wenn das sozusagen zum Vorteil der Privaten ist, wenn das in einer gemeinsamen Vermarktung dann asynchron ausgeschüttet wird, wäre ein schönes Beispiel für Kooperation statt Konkurrenz.
Ja. Gibt es ein Kopfschütteln von Frau Totsauer?
Ich kann nicht nachvollziehen. Also es ist jetzt in Deutschland nicht gelungen, Werbegeld von den Tech-Giganten wieder zurückzuholen. Du wärst der Erste, dem es gelingt. Das wäre beeindruckend, weltweit betrachtet. Also ich möchte eine Sache sagen. Ich halte, und das, wir sind ja auf dem Weg dazu, auch mit den anderen EBU-Ländern natürlich einen gemeinsamen Streaming-Dienst anzubieten. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, egal wo auf der Welt, dient der jeweiligen Gesellschaft, der jeweiligen Demokratie. Und auf einer, ist egal, ob das jetzt on ist, dort geht es auch um Einordnung, Gruppen bilden, redigieren, Inhalte zusammenführen. Und ich sage hier ganz laut, ich möchte nicht eine Doc 1 neben einer Stronach-Doku oder neben dem Geschäft mit der Liebe stehen haben.
Gut, lassen wir es so stehen, Frau Zierin.
Da bin ich auch d'accord. Und ich glaube, wir haben insofern ein Problem, dass wir, das sind wahnsinnig viele Visionen mit Plattformen im Spiel. Wir müssen die rechtliche Umsetzbarkeit irgendwie prüfen. Gut. Und das Thema Join hatten wir nur zu sehr, weil zum Beispiel von der ganzen Seite der Produktionswirtschaft viele gesagt haben, das ist ja ein rechtes Thema.
Und wenn ich würde gerne noch ein Wort sagen zu Partnerschaften. Partnerschaften sind wichtig, aber wenn hier die Rede ist von einer europäischen Streaming-Partnerschaft, ich habe in den USA die größte Streaming-Partnerschaft aller Zeiten gebaut mit Disney, Fox und NBC Universal. 65 Millionen Subscriber. Das funktioniert nicht. Die haben sich zerstritten, wie es nur geht. Ja? Also diese Vision zu sagen, wir bauen einen europäischen Netflix-Competitor, ja? Viel Glück. Ja?
Gut, viel Glück lassen wir auch so stehen. Ich habe jetzt noch eine kurze, für wen auch immer, der das dann umsetzen muss, eine ganz kurze Abschlussrunde und würde Sie bitten, wirklich nur mit einem Namen zu antworten. Wenn Sie nicht kandidieren würden und unabhängiger Stiftungsrat oder unabhängige Stiftungsrätin wären, wem aus dieser Runde würden Sie Ihre Stimme geben? Ich mache es reihum und beginne mit Ihnen, Frau Zierhut.
Puh, wenn ich sie nicht mir gebe, oder?
Ja, Ihnen dürfen Sie es nicht geben. Ja, also habe ich jetzt gerade gesagt, Sie kandidieren nicht und Sie sind Stiftungsrätin.
Das ist aber jetzt eine schwierige Frage. Das heißt, weil ich auch an die Kombination denke, die theoretisch möglich wäre, Markus Breitnecker.
Gerd Bacher mit zeitgemäßen Umgangsformen.
Ich habe gesagt, aus dieser Runde. Gut. Herr Breitenegger.
Sie darf nicht antworten.
Ja, entschlagen kann man sich immer.
Entschlagen darf man sich.
Nein, bitte. Frau Rotzauer, bitte nennen Sie einen Namen aus der Runde, sonst bringt das ganze Spiel durcheinander.
Sie würden das toll machen.
Dankeschön. So, jetzt. Herr Breitenegger, was sagst du jetzt?
Ich finde die Frage auch zu schwierig, muss ich sagen. Aber Lisa Totsauer und auch Clemens Pick wären, finde ich, unter den Top 5 Kandidaten.
Weise geantwortet. Ich finde dieses Spiel großartig und super für diese Runde hier. Es geht jetzt aber wirklich um ein, finde ich, sehr zentrales Thema, und ich finde es nicht gut, dass wir uns selber an diesem Horse Race beteiligen jetzt, und deshalb entschlage ich mich tatsächlich dieser Antwort. Ich
würde wirklich interessieren, gibt es niemanden, wo Sie sagen, den sehen Sie von dem Qualifikationsprofil den anderen überlegen?
Der oder die weiß das auch, aber ich finde, wir sollten jetzt nicht weiter auch die ganze mediale Berichterstattung, die um diese wirkliche, ausnehmend wichtige Funktion geht, weiter befeuern. Und deshalb nehme ich mich da jetzt zurück. Aber ich habe schon eine konkrete Idee.
Ich glaube, eine Frau an der Spitze des ORF wäre mal nicht schlecht. Dann kann man zumindest relativ sicher sein, dass sich die Vorkommnisse der letzten 3 Monate nicht in der Form wiederholen.
Also ich gebe jetzt die Stimme quasi an die beiden.
Ich enthalte mich der Stimme.
Sie wollen es gar nicht kommentieren.
Nein, ich äußere mich nicht dazu.
Gut, ich bedanke mich bei Ihnen für die lebhafte Diskussion. Ich bedanke mich für das Austauschen der Argumente. Wie die angekommen sind, das analysiert jetzt Manuela Reidl.
Dankeschön, Gundula. Ja, das sind also die Menschen, die sich zutrauen, das größte Medienhaus des Landes zu führen. Wie haben sie sich geschlagen und wie soll es weitergehen mit dem ORF? Das analysiere ich unter anderem mit Barbara Todt. Sie ist Journalistin beim Falter, leitet dort auch das Medienressort, macht gerade viel Furore mit ihren Recherchen zu ORF-internen Skandalen. Und Hans Mahr ist ebenfalls hier Journalist und Medienberater und war im Zuge seiner Karriere auch schon in Chefetagen von der Kronenzeitung oder des Fernsehsenders RTL. Kann also auch wirklich aus Managementperspektive seinen Input geben. Gehen wir mal easy rein. Was hat Sie am meisten überrascht, Frau Todt, an dieser Runde?
Das hohe Niveau. Mhm. Also ich finde super, wie diese Wahl entstanden ist und dass es vorgezogen wurde, das war ja nicht so ideal. Aber ich finde jetzt die Vielfalt, die Qualität der Kandidaten und auch die öffentliche Auseinandersetzung dazu richtig wertvoll für uns alle.
Was Positives, Herr Mahr, selbe Frage an Sie.
Ich kann nur ins selbe Horn stoßen. Blasen eher und muss sagen, es ist die beste, qualifizierteste Runde, die ich jemals gesehen habe für die Bewerbungen beim ORF. Mhm. Und ich bin jetzt schon lange dabei, also bin auch nicht mehr so ganz jung, also das ist schon was. Und ich muss sagen, wenn man bedenkt, was sich da abgespielt hat beim ORF, ja, und was in den Zeitungen jeden Tag geschrieben wird, wer gegen wen und so weiter, Hut ab. Große Runde.
Jetzt ist es ja so, dass wir wissen, hinter den Kulissen ist es trotzdem ein Wettrennen, auch wenn die Kandidatinnen und Kandidaten das so offen nicht zugeben wollen, ist es doch ein ziemliches, auch ein politisches Gerangel hinter den Kulissen, oder? Das lässt sich nicht von der Hand weisen.
Leider, weil ja der Stiftungsrat nach wie vor sehr stark von parteipolitischen Überlegungen dominiert wird und das ist eben quasi der Rahmen, in dem jetzt diese sehr, sehr guten Kandidaten sich orientieren müssen, was ein bisschen schade ist.
Frau Todt, Herr Mahr, folgen Sie mir, denn das Thema Stiftungsrat ist gleich mein Stichwort für unsere weiteren beiden Gäste. Denn glücklicherweise sind heute auch 2 Männer bei uns zu Gast, die mitbestimmen werden, Kraft ihres Amtes, wer nächster Generaldirektor oder Generaldirektorin wird.
Wir dürfen da meine Meinung noch nicht heute abgeben, oder?
Ihre Meinung? Naja, das würde ich gleich als erste Frage stellen. Für alle, die Teil 1 der Sendung nicht gesehen haben, der Stiftungsrat ist das Gremium, das dafür sorgt, dass mitbestimmt, wer ORF-Generaldirektor oder ORF-Generaldirektorin wird. Dementsprechend sind heute zum Glück auch 2 Stiftungsräte da. Ich begrüße Leonhard Dohusch, er ist von SPÖ-Medienminister Andreas Babler in den Stiftungsrat entsandt worden. Und ich begrüße auch sehr Peter Westenthaler, er ist auf dem FPÖ-Ticket im Stiftungsrat. Gleich erste Frage an Sie, Herr Westenthaler. Für wen würden Sie stimmen? Sie haben jetzt mitverfolgen können, wer sich in der Runde wie geschlagen hat. Was würden Sie sagen?
Frau Moderatorin, Sie werden vielleicht überrascht sein, was ich Ihnen jetzt sage, aber für wen ich stimme, wird relativ unerheblich sein. Und ich möchte nicht der Partycrasher da erinnern sein. Ich habe jetzt gerade gehört, wie toll diese Diskussion war. Mag schon sein, rein inhaltlich. Die Wahrheit ist, dass sich diese Regierung aus SPÖ und ÖVP seit Wochen auf einen Kandidaten geeinigt hat, dass all die Diskussionen, all die Debatten eine reine Farce ist, eine Kulisse ist und dass sich Rot und Schwarz diesen ORF vom Generaldirektor, der heute hier auf der linken Seite gesessen ist.
Lassen Sie mich ausreden,
bis zum Direktorium, 2 Rote, 2 Schwarze, bis zu den Chefredakteuren. Ich glaube sogar, die Portiere werden rot und schwarz eingefärbt. Gut. Dass das alles ausgepackt ist, daher reden wir von einer Farce, einer Wahl, die eine Schande ist für die
Demokratie. Gleich Demokratie. Das hätte gegolten bis vor 4 Wochen.
Naja, werden Sie
aber
sehen.
Ich glaube, es hat das Ergebnis sich inzwischen wirklich geändert. Es ist wesentlich offener, als wir alle ursprünglich geglaubt haben. Ich gebe Ihnen recht, bis vor 4 Wochen, aber ich würde es jetzt deutlich
offener sagen. Aber die Kandidaten, muss man sagen, à la Bonheur, kann man sich nicht beschweren.
Ja, nur es ist schade, wir haben gute Kandidaten, nur wenn sich eine Regierung in ihrer Verzweiflung, weil sie beim Wählern nicht mehr ankommt, jetzt den ORF krallt, ja, mit einem vorne ausgebackelten Personalpaket, 2 Rote, 2 Schwarze, dann ist das einfach inakzeptabel.
Ihre Kandidatin, Herr Westenthaler,
wurde
ist ja die Katrin Zierhut. Das ist die Kandidatin, die von der FPÖ gestellt wird.
Kommt,
gibt es null an Sie diesen Anspruch, glauben Sie, seitens der FPÖ, dass Sie das wählen? Ich frage Sie, spüren Sie diesen Anspruch?
Wie kommen Sie auf diese Behauptung? Wie belegen Sie das, dass überhaupt die FPÖ eine Kandidatin ist?
Sie ist eine langjährige FPÖ-Politikerin. Nicht? Also
das
ist die FPÖ nahe.
Sehen Sie, Sie formulieren nicht nur falsch, Sie haben nicht einmal recherchiert.
Natürlich,
die Frau Zierhut war vor 37 Jahren Bezirksrätin der FPÖ, seitdem hat sie nie eine Funktion in einer Partei gehabt. Sie hat sich auf ein Inserat der Presse vor über 20 Jahren beworben beim ORF, ist in ein Hearing gegangen und hat einen Job.
Das hat sie selber auch schon gesagt,
ja, gerade vorher. Ne? Wie kommen Sie darauf, der Frau Zierhut eine parteipolitische Bunze aufzudrücken?
Aber die Frau Zierhut hat ja selber gesagt, es gibt diese Schubladen und sie wird halt in diese Schublade.
Ja, aber das ist ja Unsinn, das ist ja leicht zu widerlegen. Das ist leicht zu widerlegen, weil die Frau Moderatorin konnte mir gar nicht sagen, was sie meint mit der Politik.
Natürlich, sie war eine langjährige FPÖ-Politikerin.
Nein, war sie nicht. Nein, sie war ein paar Monate Bezirksrätin. Sie haben keine Ahnung, was Sie da reden. Also ehrlich, sie ist eine ganz unabhängige Kandidatin, die einen hervorragenden Job im ORF macht, die bestens qualifiziert ist und die jetzt einer, da gebe ich dir ja recht, einer der gut qualifizierten Kandidaten ist, nur es ist wurscht, weil der Herr Pick ist bereits ausgebackelt und erfüllt nicht einmal die Ausschreibungskriterien.
Also jetzt ehrlich gesagt, also die Punzierung lassen wir mal liegen. Die Frau Zierhut hat eine gute Figur gemacht, gar keine Frage. Ja. Aber die Punzierungen lassen wir jetzt einmal für alle legen vielleicht. Das wäre mal
also eine Idee. Also meine Idee wäre, das noch aufzugreifen, ja, was der Herr Westenthaler...
Ich glaube nicht mehr ans Christkind.
Meine Idee wäre aufzugreifen, was der Herr Westenthaler gerade gesagt hat, weil es ja auch gerade in der großen Runde ein riesengroßes Thema war, dass die ÖVP keinen Hehl daraus macht, wen sie als qualifiziertsten Kandidaten einstufen würde, nämlich Clemens Pick, den Vorstand der Austria Presseagentur. Und genau zu diesem Thema gab es einen weniger heftigen, aber doch ähnlichen Schlagwortausch wie jetzt gerade zwischen dem Mitkandidaten von Clemens Pick, Johannes Larcher, und ihm selbst. Schauen wir ganz kurz rein.
Es gibt Systemkandidaten, das ist ganz klar, das kann man ableugnen, aber es ist ganz klar, wer die sind.
Wer sind die Systemkandidaten?
Einige davon sitzen auf dieser Bühne.
Zeigen Sie uns die?
Der Herr Pick ist ein Systemkandidat, ganz klar.
Kurze Replik.
Also ich finde es eine bodenlose Frechheit, dass Sie jemanden, der 30 Jahre lang im Dienste des Journalismus steht, von außen betrachtet, dieses Urteil abgeben. Wir haben uns heute zum ersten Mal persönlich kennengelernt. Ich weiß selber, was in den Medien steht. Ich weiß auch, wo es herkommt. Ich persönlich habe mittlerweile viel eher den Eindruck, dass man mit mir einen hochqualifizierten Bewerber auf diese Art und Weise eliminieren will. Woher Sie das nehmen, ist mir rätselhaft und wirklich schleierhaft. Ich bin weder Teil einer Vorfeldorganisation, ich war mein ganzes Leben lang politisch unabhängig und Sie gehen dieser Kiste auf dem Leim. Und das finde ich schade.
Frau Todt, das ist ja etwas, wo er natürlich recht emotional darauf reagiert hat. Hat ihm da die ÖVP dem Herrn Pick einen Bärendienst erwiesen? Herr Lacher geht so weit in der Sendung, ihn sogar als Systemkandidaten zu bezeichnen. War das ein Fehler, zum Beispiel des ÖVP-Generalsekretärs Marchetti so klar zu sagen, wir finden den Clemens Pick so gut?
Ja, absolut.
Ein großer Fehler. Was heißt das jetzt für ihn? Ist damit schon wieder dem Ansehen des ORFs ein weiterer Schnitzer zugefügt worden?
Also das zeigt, wie die Parteien eben nach wie vor ticken, wenn es um den ORF geht. Und das gehört einfach geändert. Also das gehört abgeschafft und geändert. Und diese ÖVP momentan ist eben noch nicht so weit. Hoffentlich ist es dann im Herbst, wenn sich das alles ein wenig erneuern wird.
Raus mit der Parteipolitik aus dem ORF. Ist das nicht ein frommer Wunsch?
Also ich glaube, man kann diese Struktur von Aufsichtsgremien durchaus anders gestalten. Da finde ich es insofern lustig, weil diese Struktur, die wir jetzt haben, wo eben die Bundesregierung einen übermäßigen Einfluss darauf hat, wer in diesem Stiftungsrat sitzt, das ist auch, geht auf ein Gesetz zurück, das Wolfgang Schüssel gemeinsam mit Herrn Westenthaler 2000 geschrieben und dann im Nationalrat beschließen hat lassen. Und dieses Gesetz, diese Struktur ist es so, dass dazu führt, dass einerseits man zwar formal alle Parteipolitiker rausgeschmissen hat, gleichzeitig aber dadurch, dass die Abstimmungen offen stattfinden müssen, dass es keine geheime Wahl gibt, dass dann hier auf jeden Fall zumindest der Eindruck entsteht, dass die Leute im Stiftungsrat nicht nur unbedingt nur nach bestem Gewissen entscheiden. Ich bin trotzdem erstaunt, wie genau Herr Westenthaler schon weiß, was alles ausgebackelt ist. Ich weiß nicht, ich bin aber auch in keinem parteipolitischen Freundeskreis.
Schon noch merken.
Also ja, vielleicht werde ich sehen, woran man es erkennen kann. Ich bin auf jeden Fall trotzdem froh, und das möchte ich schon noch betonen und an Herrn Maher anschließen, wenn es quasi das Ziel von Herrn Marchetti war, ich kann auch nicht in ihn hineinschauen, ja, mit seiner Empfehlung für Herrn Pick, qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber von der Kandidatur abzuhalten, dann ist das, glaube ich, phänomenal gescheitert. Ja, das hat man heute auch gesehen.
Wir gehen gleich in eine kurze Pause und knüpfen genau da an. Wie kriegt man die Politik aus dem ORF raus und muss man das überhaupt schaffen? Diese Debatte in Kürze hier. Willkommen zurück bei einem Breaking Media Spezial zur Generaldirektorinnenwahl für den ORF. Wir debattieren gerade darüber, ob es zu viel parteipolitische Einmischungen innerhalb des ORF gibt. Heftige Debatte gleich zu Beginn dieser Sendung. Und da gehe ich gleich wieder zurück auf Sie, Herr Westenthaler, weil Sie ja keinen Hehl daraus machen, dass Sie der FPÖ sehr nahe stehen. Sie sind selber Stiftungsrat, Sie wurden von der FPÖ in den Stiftungsrat entsandt, sind aber regelmäßig, obwohl der Stiftungsrat ja eigentlich unabhängig und weisungsfrei sein sollte, in Pressekonferenzen zu sehen mit aktiven FPÖ-Politikern, muss da nicht bei den Leuten schon wieder der Eindruck entstehen, der ORF ist durchsetzt von Parteipolitik?
Also wir leben in einem Land, wo, und das ist jetzt eine Vertreterin davon, wo es Medien- und Meinungsfreiheit gibt. Also mit wem ich Pressekonferenzen mache, entscheide ich und sonst niemand. Mhm. Und wenn ich die mit einem Generalsekretär der FPÖ mache, mache ich sie mit einem Generalsekretär. Wenn mich die SPÖ einlädt zu einer Pressekonferenz, gehe ich
auch hin. Die Chancen sind gering.
Naja, aber ich sage schon, warum? Es wird mir niemand den Mund in dem Land verbieten. Die Stiftungsräte wollten mir im Stiftungsrat den Mund verbieten. Ich muss aber den Herrn Professor Dobusch korrigieren, der gemeint hat, es ginge auf meinen Mist zurück im Jahr 2001, vor 25 Jahren, die jetzige Zusammenstellung des Stiftungsrats im Gesetz gegossen. So haben es leider falsch. Wir haben im Jahr 2001, damals ÖVP-FPÖ-Regierung, die Politiker ausgeschmissen aus dem Stiftungsrat, die Aktiven erstens. Und danach gab es in diesen 25 Jahren, wo ich nicht einmal irgendwo war, noch weitere zwei ORF-Gesetzreformen. Und dort hat man die jetzige Form des Stiftungsrates beschlossen. Der erste ist ein Unsinn, was Sie sagen. Und jetzt sage ich Ihnen noch was. Ich bin mit Ihnen einer Meinung, die jetzige Form des Stiftungsrates gehört geändert. Da bin ich einer Meinung mit Ihnen.
Stimmt gar nicht.
Also, wir auf diese Details und wann in welcher Novelle. Faktum ist, seit 2001 gibt es keine geheime Wahl mehr. Und das ist was, was auf jeden Fall das einfacher macht, auf die Mitglieder dort Druck auszuüben, wenn man das tun will. Ja. Aber unabhängig davon, glaube ich, es gibt ja durchaus Möglichkeiten, das zu ändern. Für diese Wahl halt nicht mehr. Und deshalb, glaube ich, geht es darum, und da auch wirklich auch auf die Konzepte und auf die Ideen zu schauen, die da von den Kandidatinnen und Kandidaten vorgebracht werden. Und das, finde ich, ist wirklich erfreulich, dass es da eben jetzt so viele konkrete Vorschläge auch gibt.
Gut, aber ist es tatsächlich so, dass die Stiftungsrätinnen und Räte dann sitzen und sich die Konzepte der Kandidatinnen anschauen und dann rein inhaltlich abstimmen und sagen, ach, das ist, glaube ich, für die Zukunft des ORF am besten. Es klingt nicht nur sarkastisch, weil es auch, auch sarkastisch gemeint, weil es auch, glaube ich, einfach leider nicht so ist.
Nein, ne? Das wäre natürlich Best Practice. Und wir haben schon das Glück, dass jetzt diese Wahl unter der neuen Regelung des Europäischen Medienfreiheitsgesetzes abläuft. Das schon verschärfte Transparenz- und quasi Ehrlichkeitslevels setzt. Also es muss ja jeder Stiftungsrat persönlich begründen, warum er wählt, und es muss transparent und nachvollziehbar sein. Also ich hoffe, dass die Stiftungsräte, die Rätinnen das etwas ernster nehmen als sonst, weil bis jetzt war es natürlich so, dass sich die Freundeskreise geeinigt haben und dann gab es noch den einen oder anderen Abtausch und es wurde quasi politisch natürlich gedealt, wer welche Jobs kriegte.
Und die Interventionskeule, das ist das, was Menschen im ORF und vor allem Mitgliedern im Stiftungsrat sehr, sehr vorwerfen, was gut dokumentiert ist über die Jahre, übrigens auch seitens der FPÖ. Da kann man in zahllosen Chatprotokollen nachlesen, wie Heinz-Christian Strache mit anderen Parteifreunden darüber diskutiert, wie man den ORF, Zitat, auf Linie bringt. Wie kriegt man das weg, Herr Westenthaler?
Ich wusste nicht, dass der Heinz-Christian Strache auch antritt zum Generaldirektor. Das ist aber jetzt neu, weil
es geht jetzt darum, um parteipolitischen Einfluss im ORF.
Ich sage Ihnen Folgendes. Diese Verliererkoalition aus Rot und Schwarz hat diesmal einen kapitalen Fehler gemacht, nämlich mit dem Systemkandidaten, und da hat Lacher ja recht, den sie nominiert haben, werden sie deshalb Schiefbruch erleiden, weil der nicht einmal alle Ausschreibungskriterien erfüllt. Er hat überhaupt keine Erfahrung, was Fernsehen anbelangt. Er kommt, hat keine einschlägige Berufserfahrung. Und jetzt kommt's. Andere Kandidaten, auch die heute hier gesessen sind, nämlich mehrere, erfüllen aber alle Ausschreibungskriterien. Und daher wird das passieren, was Frau Todt angerissen hat. Es gibt 4 Ebenen, wo man diese Wahl, die der Herr Picker werden wird am 11. Juni, bekämpfen kann rechtlich. Und es gibt gute Chancen, dass das ein Gericht feststellen wird, dass der Herr Pick erstens nicht qualifiziert ist, zweitens nicht objektiv bestellt worden ist und drittens andere Kandidaten besser qualifiziert worden sind.
Meine Frage war, wie kriegt man den parteipolitischen Einfluss raus aus dem ORF? Unabhängig davon, wer Generaldirektor wird,
weil dass
es den gibt.
Indem man ihn privatisiert.
Ich will einmal geheime Abstimmung. Ja, das hat es schon mehrere Überraschungen damals gegeben. In grauer Vorzeit hat die SPÖ den Bacherweg haben wollen, hat das auch intern beschlossen. Der Partei, der damalige, was war ich nicht, Stiftungsrat, was immer das
Kuratorium
war, Kuratorium, war natürlich mehrheitlich. Und stille Wahl, geheime Wahl. Und der Bacher ist es wieder geworden gegen den Willen der SPÖ. Also geheime war es einmal das Erste. Das Zweite ist, wir müssen schauen, dass wir diesen Stiftungsrat effektiver machen. Man hat ja gesehen bei den ganzen Affären, die es gegeben hat, es gibt ja nicht einmal einen Personalausschuss. Nicht? Also normale, natürlich kann nicht ein Stiftungsrat oder zwei Stiftungsratsvorsitzende von sich heraus irgendwas entscheiden. Da. Die brauchen einen Personalausschuss, die brauchen alles Mögliche, was demokratisch und in allen großen Firmen üblich ist. Und der muss verkleinert werden, da hat er vorher recht gehabt, 9 Mitglieder genügen vollkommen, nur da muss man jetzt dann wirklich ein Ausleseverfahren wieder machen, dass es nicht nur diese Punzierten wären, auch nicht von der FPÖ, von niemandem punziert. Ja, das ist das Wichtigste. Und das Dritte ist das, dass wir wirklich darauf ablegen, dass wir das wirklich klar sehen, dass es eine sehr starke Redaktionsautonomie gibt innerhalb des ORF für die Abteilungen, ja, für die News-Abteilungen. Und auf die muss man wirklich beharren. Und wenn sich die weiterhin durchsetzen kann, dann mache ich mir nicht so dramatische
Sorgen. Das geht nicht, was du sagst, rechtlich nicht. Solange, und ich sage es nochmal deutlich, solange der ORF eine Stiftung öffentlichen Rechts ist, muss ein Kontrollgremium, der Stiftungsrat, eine repräsentative Repräsentanz des österreichischen Publikums haben.
Das heißt aber nicht, da muss man nicht mehr als
30 Jahre sein. Das ganze Publikum?
Das ist aber eine spannende Frage. Warum? Also in einer Demokratie.
Das müssen wir nicht sein.
Da können wir wirklich nach Deutschland schauen. Da haben wir ganz
politische Repräsentation.
Haben wir ganz etabliert eigentlich ein, wenn man so will, Zweikammernsystem. Es gibt einen kleinen Aufsichts- oder Verwaltungsrat mit 9 bis 15 Leuten maximal, wo auch Qualifizierungsanfordernisse sind. Und dann gibt es einen größeren, das heißt dort Rundfunkrat. Ich würde einfach Publikumsrat bleiben, der quasi auch von Verbänden beschickt wird, der die Gesellschaft auch repräsentieren soll, wo man meiner Meinung nach auch wirklich Leute reinlosen
Sie könnte. Sie wollen es mit losbestellen, ist doch absurd.
Ja, genau. Wie wir es kennen bei Geschworenen und bei Schöffengerichten. Wir haben eine demokratische Rückbindung. Die sind dann sicher nicht parteipolitisch vorsortiert. Und man muss um diese Leute dann werben, als einen Teil davon.
Und dann
hat man quasi die Möglichkeit, auch Leute reinzuwählen, die nicht...
Es ist keine Rocket Science. Man muss einfach ein neues ORF-Gesetz schreiben.
Um es kurz zusammenzufassen, es ist keine Rocket Science. Man muss einfach ein neues ORF-Gesetz schreiben. Das geht mit einfacher Mehrheit und schon kann man das ändern. Man muss den ORF nicht privatisieren, um ihn unabhängig zu machen. Es braucht einfach nur ein neues ORF-Gesetz mit einem kleinen, effektiven Stiftungsrat und vor allem, finde ich wichtig, keine Alleingeschäftsführung mehr. Das ist ja auch Teil vieler Programme von den Kandidaten, die wir gesehen haben.
Eine Frage, die dem auch gestellt wurde, die heute auch gestellt wurde, in der großen Elefantenrunde sozusagen, der, sagen wir mal, wahrscheinlichsten Kandidatinnen und Kandidaten für das Generaldirektorenamt des ORF ist, wie gewinnt man denn das Vertrauen zurück? Das verlorene Vertrauen beim Publikum. Und da hat eine der Bewerberinnen, Eva Schütz, Herausgeberin des Nachrichtenportals Express, Folgendes gesagt über diese Vertrauenskrise. Wir schauen kurz rein.
Ich glaube, dass sehr viele Menschen den Eindruck haben, dass es nicht besonders fair und ausgewogen ist. Und wenn man sich das Ergebnis der letzten Betriebsratswahlen anschaut, dann sieht man auch, dass hier eine sehr deutliche, nämlich eine über 2/3 Mehrheit an Mitarbeitern geben, die rot oder grün zugeordneten Listen wählen. Also insofern ist das jetzt wenig verwunderlich und das schlägt sich für viele Zuschauer. Ich möchte das jetzt gar nicht, das ist der subjektive Eindruck, den sehr viele Menschen haben, dass diese Berichterstattung nicht unbedingt immer ausgeglichen ist.
Ist das der Grund für die Vertrauenskrise, dass der ORF quasi zu links ist, Herr Ma, aus Ihrer Sicht?
Nein, ganz sicherlich nicht. Ja, das ist natürlich ein Unsinn. Ich kann ja jemanden wählen und muss mich nicht dieser Partei verpflichtet fühlen, wenn mein Betriebsrat ein ordentlicher Bursche ist, der meine Rechte durchsetzt. Ja, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber trotzdem, eines geht auch mir ab, muss ich ganz offen sagen, das Annehmen von anderen Meinungen auch, dass wir in einem Art Wogenbewusstsein hier sind beim ORF und nicht andere Meinungen gleich berücksichtigt werden, auch in den Diskussionen, auch in den Reportagen. Also da muss ich zustimmen, das muss sich ein bisschen ändern, aber ich glaube, dass das nicht so schwer ist.
Der ORF ist zu woke, Frau Todt.
Zu woke würde ich jetzt nicht sagen, aber er traut sich ein bisschen wenig. Das war eh heute schon ein Thema, also gerade auch wenn es geht um Talk-Einladungen, um die Diversität der Gäste, dann traut man sich halt oft nicht und bleibt ein bisschen so im braven Rahmen.
Ein großes Thema ist auch das Sparen des ORF. Wo muss man den Sparstift tatsächlich ansetzen? Und am meisten öffentlich debattiert, weil es auch öffentlich einsehbar sind die Spitzengehälter im ORF. Nochmal Frage an Sie, Herr Maas. Sie waren ja selber in der Chefetage eines Fernsehsenders. Das aktuelle Generaldirektorinnengehalt liegt bei 430.000 Euro im Jahr. Ja. Ist das zu viel?
Das ist, weiß ich nicht, zwischen 300.000 und 400.000 kriegen auch die Deutschen. Da kann man drüber reden. Aber das Wichtigste ist, man darf nicht neidig sein. Natürlich, ich hätte auch gern so viel verdient wie der Günther Jauch, der unter mir gearbeitet hat, unter mir. Aber leider habe ich die 2 Millionen nicht eingestreift, sondern deutlich weniger. Aber damit muss man leben.
Man darf nicht neidig sein, Herr Westenthaler.
Ich bin auch niemand was neidig, ich bin nur jemand, der als Stiftungsrat der Vertreter der Zwangsgebührenzahler ist, die das Ganze wirklich finanzieren. Und wenn man heute in Zeiten wie diesen, wo alle Menschen in diesem Land, nämlich auch die Zwangsgebührenzahler, zum Sparen oder zu belastet werden zum Sparen, und dann sieht man, dass es 75 Top-Gehälter gibt, ich nenne es jetzt mal Bonzen, die zwischen 170.000 und 500.000 verdienen, dann hat dieser ORF keine Bodenhaftung mehr. Es geht um Bodenhaftung, es geht sich zurücknehmen, es geht um eine erdige Verantwortung, die man hat, und da kann man nicht das 10-, 20-fache eines Durchschnittsverdieners in Österreich verdienen. Das heißt, wir brauchen eine neue Gehaltspyramide mit der Halbierung aller Gehälter. Das ist die Forderung.
Ich bin erstens einmal prinzipiell extrem erfreut, dass wir diese Debatte führen können, weil wir im ORF eine Gehaltstransparenz haben, die vorbildlich ist, gerade auch bei den Top-Gehältern. Ich würde mir das in allen anderen öffentlichen Unternehmen und Bereichen ebenso wünschen.
Aber die Gehälter muss man halt halbieren, haben wir gerade gehört, Herr Dobusch.
Halbieren, diese Debatte können wir jetzt führen. Ja? Also ich glaube, ich bin auch eher auf der Seite, dass man schaut, dass jetzt, wenn da 70 Millionen eingespart werden sollen oder noch mehr, dass man das nicht am Ende unten bei den Leuten, die sich nicht wehren können, bei freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass die dann weggekürzt werden. Ich glaube, da muss man extrem sensibel sein. Und ich glaube, man wird auch bei den Gehältern, bei der neuen Führung genau drauf schauen müssen, ob die wissen, was symbolisches Management ist. Mhm. Ja? Und ob ich, wenn ich Einsparungen von anderen verlange, damit gutem Beispiel vorangehe. Ich glaube, das ist, glaube ich, was, wo man auf jeden Fall hinschauen wird müssen, etwas, auch als Stiftungsrat.
Etwas, was auch immer wieder in der Debatte steht, der Herr Westenthaler nennt es jetzt immer Zwangsgebühren, ist diese Haushaltsabgabe für den ORF. Ist das etwas, was angedacht werden muss?
Also da bin ich der Meinung, die es vorher auch am Podium gab, nämlich die Haushaltsabgabe ist ganz wichtig, weil sie verbindet uns quasi mit dem ORF. Der ORF gehört uns allen und wir zahlen für ihn und wir kriegen auch etwas. Was der ORF aber, finde ich, schon ändern muss, und das ist auch Teil vieler Bewerbungsunterlagen, dass er besser erklärt, wofür, also was leistet er für uns. Dass quasi jedem von uns klar ist, diese 15 Euro, ich kriege auch was dafür. Ich meine, wir kriegen ganz viel dafür, aber es wurde, finde ich, nicht so gut zuletzt vermittelt, was wir dafür bekommen.
Ich habe Glück. Ganz wirklich braucht, wenn wir von Budget abhängig sind, von der Politik, von der Regierung, dann ist es mit der Unabhängigkeit dann bald nicht mehr so weit.
Also in Tschechien
die Mehrheit der Länder in Europa hat bereits Budgetfinanzierung in Europa, weil die Haushaltsabgabe ein Anachronismus ist. Sie kann auch nicht umgesetzt werden. Sie funktioniert bis heute nicht. In drei Jahren haben wir den dritten Geschäftsführer, der mittlerweile ausgeschrieben wird. Und jetzt noch was. Den Menschen wird die Zwangsgebühr verordnet. Wir haben da eine Schulklasse sitzen. Und wenn diese Schulklasse zum ORF am Königlberg fährt, zahlt sie noch einmal 165 Euro, nur damit sie den König weil ich auch besuchen darf. Das ist ja absurd. Seine Abkassierer-Mentalität.
Aber es ist ja auch eine Zwangsgebühr, wenn es ein Budgetbeschluss ist. Nein.
Normalerweise unterbrechen wir uns nicht, aber ich weiß nicht, dass du so ein Fan der Haushaltsabgabe bist.
Nein,
aber ich zeig dir meine E-Mail-Eingänge, die ich habe, wo Menschen gemahnt, schikaniert werden, mit Inkassobüros belegt werden, nur weil sie schon gezahlt haben.
Herr Westenthaler, das Argument ist ja, dass man quasi, wenn man nicht sagt, wir alle, ja, also alle ab einem gewissen Einkommensniveau finanzieren uns diesen ORF selber, dann muss der jedes Jahr zur Politik gehen und sagen, bitte Geld aus dem Budget.
Lösen. Darf ich dann die Lösung sagen?
Und dann ist man erst recht abhängig.
Ich mache einen 10-Jahres-Intervall. 10 Jahre gebe ich dem ORF sein Geld, das wird valorisiert jedes Jahr, nach der Inflation, was auch immer. Da muss ich nicht jedes Jahr betteln gehen. Das will ja,
aber
nicht.
Der Verfassungsgerichtshof hat ja in vielen Urteilen zuletzt gesagt, dass er eigentlich genau das nicht will.
Ja, dieses Modell lag
sich nicht. Das ist ja ein Modell, dass man sagt, man sichert das seit für 10 Jahre ab, dann muss man nicht jedes Jahr.
Also ich finde, es gibt da zwei Dinge, die man durcheinander wirft. Das eine ist, wie gut ist die einfach die operative Abwicklung der Haushaltsabgabe umgesetzt. Da gibt es in Österreich auf jeden Fall, das wissen wir, Nachholbedarf. Das ist einfach nicht besonders gut gelungen, wird aber immer besser. In Deutschland gibt es diese Debatte in diesem Ausmaß nicht. Wenn man sagt Budgetfinanzierung, gibt es völlig unterschiedliche Modelle. Ja? Also im Sinne von so, diese 10-Jahres-Zusagen kann man zwar geben, wir sehen aber jetzt gerade, wo der ORF nur einen kleinen Teil seines Budgets aus dem Budget bekommt, dass von heute auf morgen, wenn irgendwer, wo kurz Einsparungsbedarf hat, das gestrichen wird und die und dann auf einmal von heute auf morgen versucht werden muss, hier Geld einzusparen, dass man eigentlich nicht dringend bräuchte, um es umzuschichten in neue Digitalangebote. Und ich dachte, darüber sollte man vielleicht auch ein bisschen reden. Es wird immer nur geschwart, wo können wir sparen, wo können wir kürzen. Stattdessen gibt es aber viele Dinge, wo wir eigentlich mehr vom ORF wollen. Mhm. Ich sage jetzt nicht, dass er deshalb mehr Geld braucht, aber er braucht zumindest diese Effizienzressourcen, die da sind, die muss man heben und in zum Beispiel ein Jugendangebot für die 15- bis 25-Jährigen stecken, das es in Deutschland seit 10 Jahren gibt mit Funk, das hat der Herr Pick auch erwähnt, und in Österreich haben wir da einfach nichts Vergleichbares.
Und das können wir leider nicht ausdiskutieren, weil wir am Ende der Sendezeit sind, aber immerhin, Sie hatten das Schlusswort, Herr Dobusch.
Es ist so spät, wir könnten weiter diskutieren, so nach das Club 3, den wir einmal hatten, das Club 2, sorry, da ist es endlos gegangen.
Ich bin leider nicht der Thomas Gottschalk. Und nachdem wir nicht den Öffentlich-Rechtlichen sind, sind wir auch von Werbeeinnahmen sehr, sehr abhängig, Herr Mahr. Und dann deshalb muss ich mich auch an die Zeiten halten, die wir in der Sendung haben. Wir bleiben natürlich dran an dieser Wahl zur Generaldirektorin bzw. zum Generaldirektor. Es ist ein wahnsinnig spannender Krimi, den wir hier weiterverfolgen werden auf Puls 4 und auf Join. Und wenn die Wahl geschlagen ist am 11., werden wir das Ergebnis analysieren. Bis dahin, guten Abend. So, aber jetzt.